So, da sind wir wieder bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der stärksten Handballliga der Welt, der Daikin Handball Bundesliga. Wir sind tatsächlich schon bei Folge 141 angekommen, die letzte Folge in diesem Kalenderjahr. Wir begleiten euch jetzt quasi rein in die Weihnachtstage und das tun wir heute mit einem Gast aus Holland. Der holländische Handball ist ja total im Aufschwung bei den Frauen schon seit einigen Jahren. Ich meine, ihr kriegt das hoffentlich alle mit, was da gerade los ist bei der Frauen-WM. Nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Holland, in Rotterdam. Absoluter Wahnsinn. Und die Männer machen es auch ganz ordentlich seit ein paar Jahren. Und da dachten wir uns, ach komm, Danny Byens wäre doch mal einer für Hand aufs Herz. Und da ist er. Herzlich willkommen, Danny.
Ja, danke für die Einladung.
Es ist Danny, nicht Danny, gell?
Im Ausweis steht Danny, aber mein echter Name ist Danny Nick. Und dann haben die DA von Danny genommen und Andy von Nick und mein Name ist dann halt Dani, so nennen meine Eltern mich.
Dani, okay. Genau.
Aber Danny, Dani ist mir egal, ist kannst du beide sagen.
Wie nennst du dich denn selbst?
Dani.
Okay, hervorragend. Dani, aber lass uns doch gleich mal beim holländischen Handball bleiben. Jetzt ist natürlich, ich muss das immer kurz erklären. Heute ist Freitag, vor dem Finalwochenende bei der Frauen-WM. Genau. Also wir wissen noch nicht, wie die Halbfinals heute ausgehen. Zwischen Deutschland und Frankreich und zwischen Norwegen und Holland. Das sind ja schon Traumhalbfinals, oder?
Ach, super. Es ist echt, ich habe das Turnier jetzt ein bisschen verfolgt, weil ich einen Podcast mache über die Hamburg-WM jetzt in Holland.
Ja, das habe ich gerade schon gehört mit Bobby und...
Mit Bobby Schagen und Rutger Velde von Göpping, der Linksaußen. Und wir zu dritt haben halt angefangen, einen Podcast zu machen über die WM, weil es halt auch in meiner Heimat ist und ja. In Holland und jetzt ein bisschen Thema. Und es gibt auch nichts in Holland, der so über die Frauen-WM redet und haben wir gedacht, ja gut, dann machen wir das. Und jetzt machen wir jede zweite Tag eine Folge und bis jetzt macht richtig Spaß. Und
der heißt wie der Podcast?
Handball Inside.
Okay.
Und da kann man das finden, auf Handball mit ein L.
Das ist ganz wichtig, halt, ja, ich bin da auch schon ja, reingefallen.
Genau, ja, nee, Holländer schreiben Handball mit ein L. Und es macht bis jetzt Spaß und bis jetzt spielen wir auch ein gutes Turnier, heute Halbfinale, wie gesagt. Und hoffentlich können wir im Angstgegner Norwegen schlagen, weil die sind schon gut.
Ja, es ist mir natürlich schon klar, dass sowohl Norwegen als auch Frankreich in den Halbfinals zu favorisieren sind. Aber wie wäre es mit einem Finale Deutschland-Holland?
Das ist ja überragend. Oh, ich habe es schon gesagt in Podcast auch, wenn wir Deutschland treffen im Finale und wir gewinnen mit 1 in der letzten Sekunde, dann wäre ich richtig, richtig froh.
Hey, es ist echt, ich bin total begeistert. Ich habe mir natürlich auch die Spiele der deutschen Mannschaft angeguckt. Ja. Wie war es jetzt bislang in Holland? Ich meine, das wirst du auch mitgekriegt haben, hier in Stuttgart die Porsche Arena. In Dortmund die Westfalenhalle ausverkauft, Wahnsinnsstimmung, wie ist es bislang in Holland?
In Holland genau das gleiche, Rotterdam, die spielen in Ahoy, das ist eigentlich keine Handballhalle, aber die haben das so richtig aufgebaut für die WM.
Riesenhalle, gell?
Riesenhalle, 10.000 Zuschauer und die ist halt immer ausverkauft, wenn Holland spielt und wenn Holland nicht spielt, sitzen ungefähr so 170 Zuschauer. Ja gut, 170 in einer Halle von 10.000 ist halt nicht so viel, aber in Holland ist Handball halt eine kleine Sportart und wenn die Frauen von uns spielen, ist es schon ausverkauft und groß und auf Social Media und so, aber wenn andere Mannschaften spielen, auch Dänemark, Frankreich, Norwegen, ist es echt völlig egal.
Aber ist es echt so immer noch, dass es immer noch eine kleine Sportart ist?
Ja, es wird sich auch...
Weil die Frauen waren ja echt mega erfolgreich, Weltmeisterinnen, Vize-Europameisterinnen geworden.
Ja, wir haben einen kleinen Schwung gehabt, in 2019 sind die halt Weltmeister geworden, hat man schon gemerkt, okay, Holland auf Handball ist jetzt ein bisschen größer geworden, aber am Ende hat es halt, glaube ich, nicht super viel gebracht, okay, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber trotzdem bleibt es eine kleine Sportart, wo wenig Leute halt anfangen Handball zu spielen, weil halt Fußball so groß ist in Holland.
Und, also das ist auch wie bei uns im Grunde. Genau. Also gut, Handball hat ja schon eine gewisse Größe, aber klar, der Fußball überstrahlt einfach alles.
Genau, und dann hast du natürlich auch das Geldthema, es ist halt wenig Geld verfügbar, deswegen auch wenig Leute, die das anfangen und ein Projekt starten wollen und deswegen bleibt es halt auch so, wie es ist jetzt.
Was ist Mannschaftssportart Nummer 2 in Holland?
Ich würde sagen Feldhockey oder Volleyball.
Ah, okay.
Das ist natürlich auch bei uns richtig groß.
Da seid ihr auch traditionell sehr erfolgreich,
genau,
glaube ich, bei Männern und Frauen.
Genau, deswegen, wir sind halt fast immer Olympiasieger oder Weltmeister oder Europameister, deswegen halt gehen auch viele Kinder auf Hockey, weil es halt auch große Sportart ist und auch in der Mannschaftszeitbereich ist.
Das sind natürlich auch alles tolle Sportarten, also bloß nicht falsch verstehen, aber wir müssen hier was unternehmen, dass ihr da zumindest mal an denen vorbeikommt. Gut, den Fußball zu attackieren wird vermutlich schwierig.
Aber es ist in jedes Land schwierig, das ist halt Sport Nummer 1, aber es wäre halt mal schön, wenn wir halt mehr Handballer bekommen, weil wir haben auch nur 50.000 quasi Teilnehmer in Holland, die Handball spielen.
Ja.
Ja gut, im Vergleich mit Deutschland ist es glaube ich 800.000, weißt du, ist halt im Vergleich schon viel.
Ja. Was ist größer im Moment? Was bekommt mehr Aufmerksamkeit? Die Frauen, weil sie eben schon die größeren Erfolge hatten, oder?
Ich glaube, die Frauen sind auch ein paar bekannte Handballfrauen jetzt in der Mannschaft, auch mit Estefana Pohrmann, die hat eine Beziehung mit Raphael van der Vaart und
das hilft
schon weit. Ja gut, jedes
für die Bekanntheit.
Ja, aber jedes Interview, was sie hat, geht auch. Die zweite Frage ist halt über Raphael, weißt du, und das kriegt schon Aufmerksamkeit. Und wenn er da ist, dann kommt die ganze Media auch wieder auf ihn mit zu. Und gut. Die Frauen sind halt viel bekannter, weil die auch mal Medaille gewonnen haben. Wie gesagt, 2019 Weltmeister, die haben mal Silber gewonnen, bei EM auch mal Bronze gewonnen. Deswegen ist die Aufmerksamkeit für die Frauen schon mehr, aber die Männer kommen auch langsam ein bisschen dahin.
Mhm. Wirst du erkannt auf der Straße?
Nein, nie im Leben.
Nie
überhaupt
einmal.
Gar nicht? Nie einmal.
Nicht ein einziges Mal?
Nicht mal in meiner Heimat. Die haben keine Ahnung. Auch wenn ich sage, was Handball ist, die haben echt keine Ahnung.
Das ist echt... Es steckt noch in diesen Schuhen, ne?
Ja,
also,
ja.
Weil sportlich, also ich meine, die Frauen sind ja sowieso seit Jahren absolut konkurrenzfähig und ihr ja definitiv auch. Also ich habe mir nochmal den Spaß erlaubt, mir nochmal kurz euren vorläufigen Kader anzugucken. Da sind natürlich auch viele Leute mit dabei, die in der holländischen Liga zum Beispiel spielen, die ich ehrlich gesagt nicht kenne. Aber eine erste Sieben baue ich dir jederzeit zusammen und mit der seid ihr doch gegen jede Mannschaft in der Lage mitzuspielen. Ich sage nicht, dass ihr diese Spiele dann auch gewinnt, zwangsläufig, aber weißt du, allein mit dir, mit Luc Steins, Nils Verstein, mit Kai Smits, ey, so wie der gestern bei euch gespielt hat, der wieder echt in Top-Verfassung ist, also das empfindet ihr schon auch so, oder? Dass ihr da mit allen auf jeden Fall mitspielen könnt.
Klar, ich glaube auch, wenn es auf ein einzelnes Spiel ankommt, können wir halt mit jeder Mannschaft mithalten. Aber es ist halt ein Problem beim Turnier, dass du nicht nur ein Spiel machst, aber 6, 7, 8. Und nach Spiel 3 spielt man schon, okay, das geht langsam jetzt, die Energie geht langsam raus, weil du halt jeden zweiten Tag spielst. Und wenn du halt dann im Spiel 4 oder 5 gegen Dänemark oder Frankreich oder Deutschland spielst, die ein bisschen mehr durchwechseln könnte, dann merkt man schon, okay, die Kräfte sind ein bisschen unehrlich verteilt, aber wenn man unsere Mannschaft anschaut, dürfen wir uns nicht beschweren, weil viele spielen in der Bundesliga oder zweite Bundesliga und
immer mehr.
Immer mehr, ja, und es wird auch immer einfacher. Ich meine, wenn du jetzt jung bist und zum Beispiel in Lemgo, da waren halt viele Holländer, wenn man dann als Jugendspieler hingehen möchte, ist auch ein bisschen einfacher, jetzt einen Schritt zu machen, weil in Lemgo sind ja auch jetzt mit Holland ein bisschen einfacher. Okay, ja, die machen es ja mit gutem Training, die machen es mit gutem Spiel und dieser Schritt wird immer einfacher und einfacher. Und ich glaube, früher war es halt nicht so einfach, um im Ausland zu gehen.
Also es geht zumindest in die richtige Richtung von der Entwicklung her.
Ja, ich hoffe, es wird immer mehr natürlich. Aber es Gefahr ist natürlich auch, dass man auch wieder nicht zu früh aus Holland weggehen muss, weil sonst wird die Liga in Holland wieder schlechter. Deswegen ist es immer so ein Grenze, wann gehst du weg und wann ist der richtige Zeitpunkt. Und trotzdem musst du es natürlich Handball in Holland auch nicht vergessen. Mhm.
Was würdest du sagen, ganz grundsätzlich, was ist ein typisch holländisch?
Mit dem Hamburg meinst du
Nein,
jetzt?
Nein, grundsätzlich. Weißt du, wenn wir dich hier haben und auch ganz persönlich, ehrlich, wir wollen natürlich dich als Person kennenlernen und vorstellen, aber wir wollen natürlich auch was über die Holländer erfahren. Also deswegen, wenn ich schon einen hier sitzen habe.
Ja, ich glaube, Holländer sind von sich selber auch ehrlich, auch sehr direkt. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich was sagen soll, sage ich es auch direkt. Aber ich glaube, am Ende ist es auch für Spaß zu kriegen. Ich glaube, so eine Mischung von Menschlichkeit mit Direktheit, aber auch mit dem Spaß. Ich glaube, das ist ein Holländer. Und ja, ich glaube, vielleicht können wir in die Folge selber rausfinden, was genau ein Holländer ist. Weil jetzt so etwas zu nennen, ist halt schwierig, finde ich.
Also offen, würdest du sagen?
Offen, aber, ja. Offen, ja? Direkt und ehrlich.
Und würdest du das auf dich auch beziehen?
Ja, würde ich schon sagen. Ja?
Deckt sich mit dem, was man so über dich hört, dass du sehr offen bist.
Ja, ich glaube, jeder, der mich so ein bisschen kennt oder auch vielleicht, wenn man mich nicht kennt, würde sagen, dass ich offen bin, auch von Spaß zu kriegen bin. Und ja, ich hoffe auch, dass Leute sagen, dass ich ein ehrlicher Typ bin.
Da habe ich jetzt noch niemanden direkt gefragt, aber das können wir ja noch nachholen. Also ich habe auf jeden Fall nichts Gegenteiliges gehört. Dann.
Hast du schon überhaupt was Schlechtes gehört dann?
Nein, natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Man hat nur gesagt, dass du ziemlich wie quasselst.
Ja, ne? Das ist
aber so das muss ja nichts Schlechtes
Nein,
sein.
Nein, muss nichts Schlechtes sein, aber ich weiß nicht, wie lange wir haben heute. Das
wir nehmen uns die Zeit, ja, überhaupt kein Problem. Ich habe es ja gesagt, Freitag, Halbfinaltag bei der Frauen-WM, wenn die Folge erscheint, ist das Turnier schon durch. Wir quatschen also quasi so ein bisschen ins Orbit. Gilt auch für eure Spiele mit den Rhein-Neckar-Löwen in der Bundesliga. Am Sonntag steht das Spiel in Flensburg an. Gestern war das Heimspiel gegen Gummersbach. Glückwunsch nochmal.
Danke.
Im Nachhinein 34-32. 9 Tore, ganz ordentlich, Dani. Aber jetzt mal ernsthaft, das war ein unglaublich wichtiger Sieg gestern für euch. Ja?
Es war unfassbar wichtig. Ich glaube, wir haben es bis jetzt ein bisschen verpasst, um Mannschaft auf Augenhöhe zu bestimmen oder mal so ein Spiel zu gewinnen. Und jetzt war gestern zum ersten Mal in der Saison, wo wir eine Top-Mannschaft oder eine gute Mannschaft auch gewinnen konnte, auch in eigener Halle. Das ist auch schon mal wichtig. Und wir haben jetzt auch so einen Lauf, wo wir 3 Spiele in Folge gewonnen haben. Ich glaube, vielleicht ist jetzt ein bisschen dieser Zeitpunkt angebrochen, dass wir über dem Anfangphase quasi herausgewachsen sind, dass wir voneinander wissen, okay, der kann das und es ist alles ein bisschen mehr strukturiert und mehr sicherer dann am Anfang der Saison, was auch logisch ist natürlich, aber ich glaube
6 neue Rückraumspieler im Sommer dazu bekommen. Also im Grunde der gesamte Rückraum, weil die beiden, die schon da waren, Halil Yagandjaz und Basti Heimann, spielen aktuell, wenn dann eigentlich nur in der Abwehr, also in der Offensive muss ich alles komplett neu bilden.
Ja.
Insofern ja auch komplett nachvollziehbar, warum das ein bisschen dauert.
Ja, genau. Und es gehört sich immer einfach an. Ja, du trainierst jeden Tag zusammen und dann kommt das von allein und so. Aber es halt, du brauchst diese Spiele auf Augenhöhe, um halt auch zu wachsen als Mannschaft. Und wir haben es immer so bis Minute 50 halt gut gemacht. Und die letzte Minute haben wir immer so ein bisschen verkackt, wenn ich das sagen darf. Und Hamburg auswärts, Hannover auswärts. Weißt du, das sind halt Spiele, die wir auch gewinnen können, aber wir haben es immer nicht geschafft, so ein Spiel dann auch auf unsere Seite zu drehen, auch wenn das Momentum immer auf unserer Seite war. Und gestern waren wir auch -4 in der ersten Halbzeit, aber schaffen es trotzdem locker zu bleiben und dann gut aufzustellen, einfach Tore zu machen und dann kommen wir halt wieder ran. Und ich glaube, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, aber ist auch noch nicht zum Ende. Wir haben eine gute Mannschaft.
Ja, um das auch nochmal einzuordnen, wer die Tabellenkonstellation jetzt nicht direkt vor Augen hat. Vorne sind die Top 6 und die haben sich einfach schon ein Stück weit abgesetzt. Über Magdeburg müssen wir überhaupt nicht reden. Nein. Die sind auf ihrer eigenen Wolke da unterwegs. Aber zwischen Platz 2 und 6, jetzt vor dem Spiel gestern, lagen 2 Punkte. So. Und danach war schon ein ziemlicher Abstand zu Melsungen und zu euch. Und hättet ihr das Spiel gestern verloren gegen Gummersbach, die ja im Moment da auf Platz 6 stehen, also das sind die internationalen Plätze, dann wären es halt schon 7 Punkte Rückstand gewesen. Ihr gewinnt und jetzt sind es 3. Also da brauchst du, das ist ja zumindest in Sichtweite. Ja? Also einfach mal, um das deutlich zu machen, was das für ein Schlüsselspiel gestern war für euch. Habt ihr das vorm Spiel auch so deklariert oder macht man das überhaupt nicht?
Nein, vielleicht macht man das bei anderen Mannschaften, aber wir wissen halt auch unsere Situation und wir haben wirklich bis jetzt jedes Spiel auf uns selber geschaut und wir machen halt Schritt für Schritt und wir nehmen halt für jedes Spiel vor, was es ist jetzt. Und auch wir wissen unsere Qualität, aber wir wissen auch, wie schwierig die Bundesliga ist. Und für uns sind halt Spiele auswärts auch im BRC halt noch nicht einfach. Und ich glaube, das sieht man auch jetzt mit Gummersbach gegen den BRC. Die gewinnen das auch nicht, auch zu Hause nicht. Und jetzt gewinnt BRC auch wieder von Eisenach. Und diese Liga ist einfach verrückt. Und wie gesagt, Magdeburg ist auf ein eigene Level, eigene Liga. Aber die anderen Mannschaften können, glaube ich, jeder schlagen. Und das macht die Liga attraktiv, aber auch natürlich so weit schwierig.
Dani, ich hatte gestern einen Moment, ich habe das Spiel ja kommentieren dürfen, und dann dachte ich mir, ey, das ist schon crazy. Da unten spielt der 8. gegen den 6. Also das ist jetzt nicht 1. gegen 2., 8. gegen 6. Ist einfach nur mal so grundsätzlich von der Konstellation. Und da waren so viele gute Handballer auf dem Feld. So 15, 16, 17 Leute, die wir alle bei der Europameisterschaft sehen werden. Also fast nur Nationalspieler. Und das Spiel war ja, also zumindest in weiten Phasen, auf so einem hohen Niveau und mit so einer Intensität geführt. Und du hast, finde ich, von Anfang an gemerkt, ja, ihr wart hinten vorne und seid dann aber sofort wieder rangekommen. Aber du hast einfach gemerkt, das ist absolute Augenhöhe. Ja, und das, was du gesagt hast, was da für Kleinigkeiten entscheiden. Und da wird mir dann immer wieder bewusst, wie brutal dieser Wettbewerb ist in der Bundesliga. Und gerade einer wie du, der ja auch schon ein bisschen rumgekommen ist, ja, der den holländischen Handball kennt, der in Frankreich jetzt ein Jahr gespielt hat, du kannst es, glaube ich, auch nochmal ganz besonders gut einordnen, wie außergewöhnlich das ist, ja, dieses Level in der Bundesliga.
Ist der Wahnsinn einfach. Letztes Jahr habe ich dann in Frankreich gespielt, für Leute, die das nicht wissen, und da merkt man auch, die Top-Mannschaften gewinnen eigentlich fast jedes Spiel. Dann hast du so einen Mittelfeldbereich und so eine Mannschaft, die auf die absteigen. Ja. Und hier in der Bundesliga gibt es eigentlich nicht. Du hast dann natürlich die Top-Mannschaften, klar, die können mal ein Spiel verlieren. Aber sonst das Mittelfeldbereich, das ist halt extrem groß und die Mannschaft sind halt fast alle ähnlich, spielen alle einen guten Handball, sind alle Halle sind ausverkauft und das ist halt schon was anderes, das hat man, glaube ich, nie in ein anderes Land und das macht natürlich auch jedes Spiel so schwierig, um Punkte zu holen, auch auswärts.
Hm. So, jetzt stehen ja zwei nicht ganz gewöhnliche Spiele für dich an. Erst in Flensburg, da hast du deine ersten Schritte in Deutschland gemacht. Dann kommt der HSV. Da bist du, ich glaube, das darf ich so sagen, zu einem Topspieler, zu einem richtigen Topspieler gereift. Wie guckst du auf diese beiden Spiele? Wie groß ist die Lust? Wie groß ist die Vorfreude?
Ja, sehr besonders. Auswärts Flensburg ist natürlich ein bisschen anders für mich, weil das war Anfang meiner Karriere und ich bin halt DSG, aber auch Mike natürlich sehr dankbar, dass ich da überhaupt meine Chance bekommen habe. Aber es war für mich immer nicht das Gefühl, okay, ich gehöre dazu, das ist meine Mannschaft und wenn wir gewinnen, bin ich froh. Es war für mich einfach, wenn ich spielen dürfte, war ich halt mega heiß und mega bereit auf die Aufgabe, aber es ist halt nie so, dass ich war das Jahr dabei, wo die halt Meister geworden sind, aber es fühlt sich überhaupt nicht an wie meine Meisterschaft, weil du bist halt Jugendspieler.
Das wollte ich ja erst später besprechen. Du bist genau 2017 bist du nach Flensburg gekommen. Wie das zustande kam, gleich im zweiten Teil. Ist eine gute Geschichte, ich kann es euch schon verraten. So. Du hattest aber Bundesliga-Einsätze, glaube ich, in dieser ersten Saison, oder?
Erste Saison weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall mittrainiert. Ich glaube, ich habe erst meinen Einsatz in der zweiten Saison
oder bekommen. Oder hast du in der Champions League Einsätze gehabt in der ersten Saison?
Ja, da muss ich mir...
Offiziell wirst du, glaube ich, als deutscher Meister geführt.
Ja.
Aber du fühlst dich nicht so.
Nein, überhaupt
nicht. Weil du einfach... Also jetzt im Spiel nichts beigetragen hast.
Ja, so genau. Fühlt sich das an. Ich war so ein Spieler, die in Minute 50, wo die halt mit 6 geführt haben, dürfte ich quasi rein und dürfte ich nochmal 5 Minuten mitspielen quasi. Das war das Gefühl und habe ich ein paar Champions League Spiele machen dürfen und auch in der Vorbereitung ein bisschen gespielt, aber du weißt, ich weiß nicht, ob Leute sich das vorstellen können, aber du bist einfach Jugendspieler und du darfst da quasi mitmachen, aber es ist nicht deine Mannschaft quasi. So hat sich das angefühlt, aber nichtsdestotrotz nehme ich natürlich die Erfahrung gerne mit, aber deutsche Meister würde ich mich jetzt nicht bezeichnen.
Hat aber Lust gemacht, da aus nächster Nähe zuzugucken,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war ein Traum. Ich saß auf der Bank, es war auf jeden Fall der zweite Saison, war halt der Johannessen, genau, war halt verletzt und dann dürfte ich halt in Flensburg mitmachen, die ganze Vorbereitung. Und ich glaube, Mike fand das dann auch okay und dürfte halt jedes Spiel dabei sein. Und diese Erfahrung mit Rasmus Lauge zu spielen, mit Holger Glandorf, mit Magnus Röth,
mit Jim Gottfriedsson,
mit Hampus Wanne, die haben so einen tollen Kader damals
gehabt. Was für eine Mannschaft, zweimal Meister in Folge.
Wahnsinn. Und habe ich da jedes Training dabei sein dürfen und auch in der Abwehr stehen dürfen, Angriff und du musst dich vorstellen, dass wenn man in der dritten Liga spielt und dann muss man jeden Tag trainieren mit Tobias Carlsson in der Abwehr, das ist schon was anderes und das war ein Traum und
da weißt du, wenn du da einen Zweikampf gewonnen hast, war es ein guter Tag.
Das war ein sehr guter Tag, ja, und dann freust du dich einfach und ich war halt jedes Training so fleißig, um alles zu geben, um mich zu zeigen und manchmal vergisst man auch ein bisschen diesen Spaß, was man am Handball haben muss, weil manchmal gefühlt sich an wie Arbeit, aber es ist halt natürlich überhaupt kein Arbeit. Es bleibt ein Hobby und macht mega viel Spaß.
Okay. Und Hamburg ist natürlich auch, das ist noch nicht so lange her, logischerweise. Du hast wahrscheinlich noch viele Kontakte zu den Leuten.
Klar.
Dort im Club, in der Mannschaft.
Hamburg ist eine komplett andere Geschichte. Ich habe da zwei überragende Jahre gehabt und es war auch, glaube ich, die zwei Jahre, die mir geformt haben, bis zum Spieler, die ich jetzt bin. Ja. Bin ich natürlich auch im Verein sehr dankbar und Toto Jansson und Blasenko sehr dankbar für die Chance, die sie mir gegeben haben. Und Hamburg fühlt sich wirklich an wie zu Hause. Ich habe da super Zeit gehabt, super zwei Jahre gehabt und auch diese ganze Kram, was passiert ist mit dem Insolvenz, hat man schon echt ein richtig gutes Gefühl. Oder die sind natürlich nicht Insolvenz gegangen, aber es war natürlich ein Riesenthema. Aber das hat so viel Emotionalität in mich gebracht um den Verein herum, dass ich da ein
große Verbundenheit
unfassbares Gefühl habe und auch mit Jungs, die da gespielt haben. Ich denke, ich darf sagen, dass ich noch nie eine Mannschaft erlebt habe wie Hamburg, wie freundschaftlich das war und wir waren wirklich echt eine Freundegruppe und das war unfassbar schöne Zeit.
Da frage ich mich, ob es dann schwerer fällt jetzt, also das ist jetzt Sonntag in der Woche, glaube ich, gegen den HSV zu Hause. Fällt es dann schwerer gegen so eine Mannschaft
spielen? Ja, ich glaube, zu Hause ist halt weniger, aber auswärts Hamburg war schon schwierig, weil du kennst ja alle, du kennst die Zuschauer, die haben mich halt immer auch, wie sagt man das, gefeiert oder die haben halt...
Du warst sehr beliebt
dort. Genau, sehr
beliebt. Du bist sehr beliebt dort.
Ja, genau, und das nimmt man dann schon mit, natürlich im Kopf, wenn du da spielst, aber jetzt zu Hause für eigene Zuschauer ist schon wieder was anderes. Ich bin auch jetzt ein halbes Jahr hier, das ist natürlich auch wieder was anderes und ich freue mich riesig auf dieses Spiel und um die alle wiederzusehen.
Wie taugst du dir bei den Rhein-Neckar-Löwen?
Sehr gut. Ich fühle mich auch sehr wohl hier in der Mannschaft und auch Du weißt natürlich, wenn man irgendwo unterschreibt, hast man schon viele Geschichten gehört über den Verein, aber ich muss sagen, diese Professionalität hier und auch der Struktur in der Mannschaft und auch die Lockerheit und Spaß, was wir jetzt haben, ist sehr bequem.
Ja, du hast ja eine absolut herausgehobene Rolle. Mike Machulla arbeitet ja bislang schon mit einer klaren Stammersten Sieben, ja, und wechselt relativ wenig nach meiner Beobachtung. Und du hast wahnsinnig viel Spielzeit, ja, mit Rastason und dann mit den beiden Halbrechten, Aspenbeck und Sandell. Also das ist das, was du dir vorgestellt hast?
Ja, es ist natürlich, ich habe im Januar beschlossen, dass ich gerne weg wollte aus Paris. Ich hätte 2 Jahre einen Vertrag, aber nach einem halben Jahr habe ich schon gedacht, okay, vielleicht wäre es wieder schön, in der Bundesliga zurückzukommen, weil ich etwas, also als Sportler möchte man spielen, und in Paris habe ich so eine Beirolle gehabt und ich durfte mal spielen, wenn jemand verletzt war oder wenn jemand nicht dabei, dann durfte ich alle spielen, und wenn die dann wieder da waren, dann war ich wieder auf der Bank und durfte ich so 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten spielen, und die Rolle, weiß nicht, passt nicht unbedingt bei mir, und dann auch noch das Gefühl, dass es halt mehr Arbeit als das Liebe vor dem Handball, das alles zusammen habe ich wieder das Gefühl gehabt, ich muss hier weg oder ich muss mir wieder was anderes suchen, und dann kam halt relativ schnell Kontakt mit Rhein Neckerlöhn, und dann habe ich natürlich mit Mike gesprochen, weil es halt klar war, dass er hier Trainer wird, und dann habe ich natürlich auch beschlossen, dass ich hier halt gerne hin wollte, weil meine Rolle hier anders, deutlich anders wird, als was ich in Paris hätte. Deswegen war schon natürlich ein Wahl, hier hinzukommen, weil ich wüsste, vorher muss man natürlich immer sehen, wie die Vorbereitung geht, aber was meine Rolle wert, und bin ich natürlich sehr froh, wie es jetzt zustande gekommen ist.
Logischerweise hat mich das auch sehr interessiert, warum es dann nur so eine kurze Zeit war in Paris, aber wenn du es schon selbst auf den Tisch bringst, wunderbar, was soll ja die Feste feiern, wie sie fallen. Also was ich raushöre ist, du warst nicht ganz happy mit deiner Rolle, mit deiner sportlichen Rolle dort in der Mannschaft.
Ja.
Aber auch so, was die Stimmung und die Kultur im Verein, in der Mannschaft angeht, war es nicht ganz das, was du dir vorgestellt hast? Wie war das Leben grundsätzlich in Paris? Hat dir das getaugt?
Ja gut, das Leben war überragend.
Das war gut. Alles lag Leben, nicht an Paris.
Ganz ehrlich, ich habe eine super, super geile Wohnung gehabt. Ich habe mit im Zentrum gewohnt. Jeden Tag kann man da rausgehen und denke, Mann, das ist eine schöne Stadt.
Ja.
Und, ich wohne hier seit 2 Monaten, aber ich habe die Gebäude noch gar nicht gesehen, weißt du, so schön, es war so schön und so toll, und kann man jeden Tag was machen, und auch fast jede Woche waren Familien, Freunde da, weil halt alle wollten Paris sehen, und das Leben war top, aber ich habe natürlich Gespräche gehabt mit Paris, vor dass ich gekommen bin, und ich habe das Gefühl gehabt, die wollten mich unbedingt gerne haben. Und dann lief die Vorbereitung auch sehr gut, und eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, okay, komisch, ich spiele gut, aber der Trainer setzt auf seine Spieler, die schon da waren, was auch logisch ist, weil die haben halt mit Luke Steins und Elohim Prandi natürlich auch 2 Weltklasse-Spieler im Rückraum gehabt, und ich war halt immer der Erste, der reinkam quasi als Wechselspieler, und das hat die ersten 2 Monate super gefallen, aber dann kam man in so eine Phase, wo der nicht mehr so viel durchgewechselt hat, und dann habe ich gedacht, ja gut, mache ich dann halt was falsch, oder weißt du, und dann gehst du halt auch im Gespräch mit dem Trainer und sagst, nee, du machst alles richtig und mach weiter so, und aber wenn du nicht spielst, dann gefühlt man, okay, was ist denn los? Und dann habe ich halt wenig gespielt, so jedes Spiel so, wenn die mal 2 Minuten Zeitstrafe haben oder keine Ahnung, weißt du, dann dürfte man rein und dann muss man auch sofort wieder raus.
Okay.
Bis zu 4 Spiele vor Winterpause quasi im Dezember, weil dann waren die beide verletzt und sollte ich halt 4 Spiele in Folge alle spielen. Lief auch gut, aber das war es dann auch wieder quasi. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ist das wirklich, was ich haben möchte, dass ich halt so ein Spieler bin, die dann nur spielen darf, wenn da mal Verletzungen sind oder wenn die mal 2 Minuten haben. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist, glaube ich, nicht etwas, was ich gerne haben wollte. Aber da kam ein neuer Trainer in Paris und da habe ich gedacht, okay, dann versuche ich das schon mal noch ein extra Jahr.
Dann kam der Däne, Madsen, ja?
Der Däne Madsen.
Davor war es Raul González.
Ne? Genau. Aber dann im Januar ist halt was passiert und habe ich auch gedacht, okay, das reicht dann, und dann suche ich mir gerne mal was Neues.
Was meinst du mit, da ist was passiert?
Ja, Gespräche mit mir, der Trainer und der Verein. Die haben was gesagt und dann meinte der Trainer wieder was anderes, und habe ich das Gefühl gehabt, ich glaube, ihr beide sind sich nicht einig.
Nicht einig. Und das war dann für dich quasi der Moment, wo du dann für dich entschieden hast, hey, ich suche mir jetzt ernsthaft was Neues,
genau,
und zwar schon ab der kommenden
Saison. Genau.
Weil du hättest ja auch sagen können, Ja, die sportliche Situation ist gerade nicht zufriedenstellend, aber es ist natürlich auch ein Riesenclub, PSG.
Klar.
Ich will mich hier auf Teufel komm raus durchsetzen.
Klar.
Aber das hast du sicherlich auch überlegt, oder?
Klar, aber ich hoffe, dass Leute auch nach diesem Podcast sagen, dass der Dani ist ein offener Typ und wenn man auch nicht diese Sprache kann und man in der Kabine kommt und auch, also sitzen nur manchmal zwei Leute in der Kabine und die reden halt nicht so gern und dann nach dem Training gehen die alle sofort wieder nach heim oder zum Physio und dann sitzt du auch wieder, weißt du, es war ein bisschen dieser Spaß hat auch gefehlt und ich weiß nicht, ob das wegen meiner Sprache war oder
ja.
Weil es halt diese Arbeitskultur ist halt in Frankreich, aber das erlebe ich jetzt ganz anders in Deutschland.
Also was ich da vor allen Dingen auch raushöre ist, du musst dich einfach wohlfühlen.
Ja, klar.
Du musst Spaß haben.
Du kannst halt bei der besten Mannschaft der Welt spielen, aber wenn man keinen Spaß hat, dann macht das auch keinen Spaß. Und ich würde auch nie für mehr Geld oder für nur der Logo, dass es Paris ist, da bleiben. Weil was bringt das? Das bringt mir gar nichts.
Okay. Ja gut, das ist ja, das zeichnet dich ja auch aus. Das ist ja irgendwo auch konsequent. Ja,
würde ich so sagen.
Ja. Ah, interessant. Jetzt sind wir natürlich schon, waren wir schon tief quasi in deiner Karriere drin. Im ersten Teil, du hast mir ja verraten, dass du ab und zu mal reinhörst bei Hand aufs Herz, was ich sehr löblich finde. Ja. Wir sprechen ja natürlich auch vor allen Dingen da über die sportliche Aktualität. Sag mir noch ganz kurz, weil das natürlich schon, finde ich, ein super spannendes Thema ist, was gerade bei den Rhein-Neckar-Löwen passiert. Jetzt mit diesem Riesenumbruch, mit dem neuen Trainer, mit einer fast komplett neu zusammengestellten Mannschaft, also zumindest was den Rückraum betrifft. Das ist ein stolzer Club, zweimal deutscher Meister, zweimal DHB-Pokalsieger und. Was hältst du in dieser Saison für realistisch und möglich? Und was hast du grundsätzlich für Ziele mit den Rhein-Neckar-Löwen?
Ja, grundsätzliche Ziele, um da mal mit anzufangen, ist schon wieder dahin zu kommen, wo die halt vor ein paar Jahren waren. Ob man jetzt deutscher Meister wäre, das ist immer schwierig zu sagen, weil da sind so viele gute Mannschaften in der Liga.
Ja.
Aber natürlich wollen wir gerne wieder da oben angreifen oder mal für Europa mitspielen. Das sind unsere grundsätzlichen Ziele. Aber ich glaube, für diese Saison ist erstmal einander zu finden. Okay, was kann er, was möchte der Trainer, was kann der Mannschaft überhaupt? Und ich glaube, da braucht man schon nicht eine komplette Saison, aber jetzt sind wir fast eine halbe Saison im Laufende.
Ja.
Und jetzt haben wir schon ein bisschen das Gefühl bekommen, okay, was kann der Mannschaft? Und jetzt haben wir auch ein paar Punkte schon verloren, aber jetzt geht es um die nächste halbe Jahr, dass wir schon Schritt für Schritt wieder besser werden und dass wir halt die nächsten zwei Jahre dann schon da wieder oben angreifen wollen, um Europa zu schaffen.
Mhm. Also gut, um eine konkrete Platzierung hast dich jetzt elegant rumgedrückt, also
sehr
diplomatisch, aber ich verstehe das auch.
Ja, ich muss
es
auch.
Hey Leute, das ist dieses, sagt doch mal Klartext so diese Saison, aber guckt euch das doch einfach nur an, wie das ist in der Bundesliga. Und da können Kleinigkeiten zwischen Platz 6, was glaube ich in dieser Saison echt ein Erfolg für euch wäre, in der Konstellation,
auf jeden Fall,
und Platz 9, 10 entscheiden. Aber trotzdem. Du scheinst mir schon auch ein optimistischer Typ zu sein, ja, und der, wenn er sich einer Sache verschreibt, da auch all in geht.
Ja.
Aber so wie die Entwicklung gerade ist, hältst du es für möglich, dass er da zumindest noch Richtung den Mannschaften auf Platz 5, 6 Anschluss halten könnte, mitgehen könnte in dieser Saison?
Ich glaube, Platz 5 ist jetzt, was haben die, 7, 8, 9 Minuspunkte. Würde ich jetzt nicht aus dem Kopf wissen, aber wir haben natürlich schon 14 oder 15. Das ist natürlich schon eine große Lücke, aber natürlich, wenn ich gucke, welche Spiele wir bis jetzt verloren haben oder Punkte verloren haben, dann denkt man sich schon, wir haben halt selber ein bisschen vergeben. Aber ich muss wirklich sagen, in der Mannschaft ist keine Zielposition gesprochen, weil seit in der Liga kannst du manchmal mit 34 Punkte Sechste werden oder manchmal kann man mit 34 Punkte Zwölfte werden. Und das ist halt, diese Liga ist einfach verrückt, deswegen um echt ernst zu sein, diese Saison haben wir keine Zielsetzung gesetzt. Nur, dass wir halt dieses Jahr benutzen wollen, um die nächsten Jahre halt diesen Schritt zu Europa zu machen. Aber so Zielsetzung haben wir echt wirklich nicht gesagt. Aber optimistisch bin ich schon. Wir haben eine gute Mannschaft. Jetzt geht natürlich Lukas Sandell auch wieder im Sommer weg und bekommen wir halt Jakob Lassen und am Kreis wird natürlich gewechselt, aber dann
den du ja sehr gut kennst aus gemeinsamen Hamburger Tagen.
Auf jeden Fall.
Da sollte ja vom Zusammenspiel her, sollte das ziemlich schnell klicken,
ja? Ja, natürlich. Jakob ist halt so spielstark und der wird sich auch, glaube ich, schnell integrieren hier in der Mannschaft und ich kann mir sehr gut finden auf dem Spielfeld mit Jakob, aber das kann ich auch so wie mit dem Aspenberg und mit dem Sandell. Deswegen ist das dann auch wieder egal. Ich weiß schon, was du
Ich bin Aspenberg. Ich hab gehört, Dani, ihr habt euch gesehen und ihr wart schockverliebt. Ihr habt euch gesucht und gefunden. Ihr seid das neue Duo Infernale bei den Rhein-Neckar-Löwen. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ich kann nur erzählen, ich stehe nicht auf Männer, aber wenn ich Edwin
gesehen... Du weißt, wie ich es gemeint habe.
Ja, weiß ich. Ich stehe nicht auf Männer, aber wenn ich Edwin gesehen habe, war ich schon auf dem ersten Augen verliebt. Wir haben einander gefunden, ab Tag 1... Ich weiß nicht, es hat gepasst. Wir waren sofort auch.
Ihr seid auch Zimmerkollegen, glaube ich.
Zimmerkollege, wir treffen uns immer. Es fühlt sich einfach gut an. Der ist halt so wie ich, lustige. Ist ein bisschen komisch zu sagen, aber der ist ein lustiger Typ, finde ich.
Ja, und eindeutig ist der.
Ja, und der ist einfach ein Spaßvogel und. Es hat einfach sofort gepasst. Manchmal kann man das auch nicht beschreiben. Ja, cool. Einfach so sofort auf Tag 1.
Ich habe das schon gehört, dass ihr für Stimmung sorgt.
Ja, schon.
Dort bei euch im Laden. Hervorragend. Ja. Das kann ja auch nicht schaden. Nein. Okidoki, danke schon mal für Teil 1 und nach einer Mini-Mini-Pause wollen wir natürlich gucken, wo der Mann eigentlich herkommt. Geboren am 5. Mai 1998 in Rotterdam, so viel kann ich euch schon verraten. Mehr dazu gleich. So Leute, zweiter Teil bei Hand aufs Herz mit Dani Bayens. Ihr habt es ja gerade schon gesagt, geboren in Rotterdam, Riesenstadt. Also du bist dann... direkt in Rotterdam aufgewachsen, also bist ein Stadtkind.
Ich bin quasi ein Stadtkind, deswegen, ich liebe die Großstädte.
So, und dann ist ja Rotterdam, ähnlich wie Hamburg, riesengroßer Hafen, also ein Tor in die Welt hinaus. Kann man das vergleichen, Rotterdam und Hamburg, so vom Vibe her, was das betrifft, diese Internationalität?
Ja, schon. Ja, kann man schon vergleichen.
Weil du dich ja offenbar so wohl gefühlt hast, auch in Hamburg.
Ja, ich eigentlich in jeder Großstadt habe ich mir sehr wohl gefühlt. Ich habe in Rotterdam bin ich aufgewachsen und danach habe ich auch noch 2 Jahre in Amsterdam gewohnt und ich habe dann in Paris gewohnt und in Hamburg gewohnt. Deswegen, in Großstädte gefühle ich mich schon wohl. Deswegen war Lemgo nicht unbedingt der Großstadt und Hamm. So. Aber...
Und dann ist hier quasi, du wohnst auch nicht in Kronau, wir sind ja hier gerade im Trainingszentrum. Das kommt nicht in Frage.
Hier würde ich wirklich nicht wohnen. Aber
das ist schon sehr ländlich hier, gemütlich.
Es ist zu ländlich, das Trainingszentrum ist echt super, ist Wahnsinn. Aber ich wohne selber in Heidelberg und das gefällt auch sehr gut.
Ich habe studiert in Heidelberg, ich verstehe dich voll und ganz. Ich habe 4 Jahre in Heidelberg gewohnt.
Ja, super.
Wo wohnst du denn da?
In Bahnstadt.
Neue Zeit. Okay, ja. Das ist alles neu entstanden, rund um den Bahnhof.
Genau, wo du studiert hast, war das wahrscheinlich noch nicht da.
Tatsächlich, das gab es da alles nicht, das ist schon ein bisschen her, dass ich da studiert habe. Aber ich hab mitten in der Altstadt gewohnt, das war...
Naja, ist auch schön, haben wir auch am Anfang gewohnt, aber halt nicht viel verfügbar und lustig. In der Bahn stand es halt gut, bist auch schnell auf der Autobahn und viele schöne Cafés und es gefällt sehr gut, da zu wohnen.
Ja, jetzt sind wir ziemlich schnell wieder von Rotterdam in Heidelberg gelandet, genau. Wir springen zwischen den Themen. Ja. Leute, ist halt so mit uns beiden heute. Also, Rotterdam und dann Handball, Handballerfamilie,
Papa, Mama, Opa, Oma, alle Handball verrückt und ich glaube deswegen...
Wie kommt denn das in einem Land, in dem der Handball ja eigentlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt?
Keine Ahnung.
Woher kommt das in der Familie Bayerns?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, auch mein Onkel hat gespielt und meine Tante hat gespielt und... so haben meine Eltern sich auch kennengelernt. Mein Onkel und Papa haben halt zusammen in der Mannschaft gespielt und dann meine Mutter kam dann halt auch so diese Spiele und hat selber auch gespielt und haben die sich so wieder kennengelernt. Deswegen, es war immer schon Handball in der Familie und ja, als Baby war ich auch schon in der Halle immer. Deswegen ist Handball in mein Blut, würde ich sagen.
Ja, das ist schon erstaunlich, weil weißt du, also wenn du mir jetzt erzählt hättest, weil der in Holland Fußball auch diese überragend große Rolle hat, da ist es ja wahrscheinlich häufiger, dass man in so Fußballerfamilien reinwächst, aber also im Grunde ja eine schöne Fügung des Schicksals, dass du da die Möglichkeit bekommen hast, ja?
Ja, schon, ja, ich habe natürlich auch Fußball probiert oder als Kind natürlich auch
bist
versucht.
Bist du ein guter Kicker?
Ja, ich bin solide. Durchschnitt würde ich sagen.
Was für ein Typ?
Torschütze.
Von Robben oder?
Nein, ich bin echt so Robben von Percy, Ruth von Nistelrooy, eigentlich alles, was mit Stürmer zu tun hat, Hünteler, so
kann man Vergleich. Hervorragend. Nee. Dein Bruder spielt auch ziemlich gut Handball.
Ja, der hat auch ein paar Länderspiele, so 10, 15, aber ja gut, er ist links außen und hat damals auch den Schritt im Ausland machen wollen, aber halt auch wegen Corona dann nicht geschafft und dann als links außen wird es auch auf einmal schwierig, quasi den Schritt zu machen, weil wenn du mit 25, 26 im Ausland gehen möchte, weiß man selber auch, dass du dann in der dritten Liga vielleicht anfängst und dann muss das Geld auch so sein, dass man auch ein bisschen davon leben kannst und ja, da kommt man auf so ein Alter, wo das vielleicht nicht möglich ist und ja, dann hat ein Schritt einfach nicht mehr gepasst. Aber der ist richtig gut jetzt Abwehrspieler links außen. Der ist auch ein bisschen vom Körper anders als ich. Der ist 1,92 und nicht 1,82 wie ich.
Aber so Spieler dann auf links außen?
Ja, das ist ein Fehler von meinen Eltern. Fehler von meinen Eltern. Nee, aber der ist halt...
Haben die das falsch programmiert?
Wirklich. Die haben halt der Linksaußen auf Rückraummitte gemacht und einen Linksaußen auf einen Rückraumspieler auf Linksaußen gesetzt. Das ist ein bisschen doof.
Wieso? Haben die Eltern das schon festgelegt, wo ihr spielt oder wie?
Nein, nein. Aber wir haben halt immer in der gleichen Mannschaft früher gespielt und ich war früher halt Linksaußen und mein Bruder halt Rückraumspieler.
Und jetzt hat sich das dann... Oder dann hat sich das ja, irgendwann gedreht?
Ja, dann hat sich das halt in der B-Jugend halt so gedreht.
Ja, das ist ja
aber dann ist mein Bruder auf einmal gewachsen. Der war halt immer so groß wie ich und dann auf einmal ist er jetzt 10 cm gewachsen und jetzt ist er ein bisschen zu groß.
Und bei welchen Clubs bist du dann quasi handballerisch sozialisiert? Wie ist das in Rotterdam? Gibt es da einen Erstliga-Club?
Ja, genau. Es war ein Erstliga-Club, aber sind dann halt abgestiegen, wo ich quasi
Snellvik?
Snellvik, genau. Das ist mein Jugendverein und das war so eine Kooperation mit anderen Vereinen in Rotterdam und das war halt Haro auf Handball Rotterdam und wie das hat jetzt mehrere Namen gehabt, aber das heißt jetzt Handball Rotterdam. Und die sind dann quasi auf abgestiegen, da sind halt die alle Spiele gegangen und da sind wir halt mit den fast jugendlichen Mannschaft in erste Mannschaft reingegangen und dann haben wir halt in der zweite Liga gespielt, war ich halt 15, aber wir waren halt alle so 15, 16, 17.
Du hast mit 15 schon in der zweiten Liga bei den Männern gespielt?
Genau, ja, muss, weil die haben halt kein Geld gehabt und wir haben halt alle so einen Schritt, ja, oder wir gehen jetzt in der A-Jugend oder wir gehen jetzt in der erste Mannschaft und dann haben wir halt alle in der erste Mannschaft gespielt und ja, es war natürlich vor Entwicklung super, dass du halt nur gegen Männer spielst und auch dieser Stil vom Handball halt so mit dem jungen Alter mitgenommen hat. Und dann haben wir halt in der zweiten Liga...
Wie muss man sich das Niveau zu der Zeit in der zweiten Liga in Holland vorstellen?
Ah, das ist wirklich schwierig.
Weil du kennst
ich würde schon sagen...
Die zweite deutsche Liga kennst du ja sehr gut, du hast in Hamm gespielt,
das ist
was ganz anderes.
Ich würde sagen, so vierte Liga oder vielleicht sogar A-Jugend-Bundesliga.
Okay.
So ein Niveau. Und das ist halt gut, wenn du 15 bist, ist das natürlich überragend.
Wollte ich gerade sagen. Also.
So würde ich das ungefähr einschätzen. Und ja, das war perfekt, das war super. Und habe ich halt 2 Jahren super viel spielen dürfen und dann habe ich halt nach diesen 2 Jahren einen Schritt gemacht zu Kras Volendam, quasi eine Topmannschaft in Holland.
Auch heute?
Ja, im immer Moment. Noch. Ja, da spielt meine Bruder dann halt jetzt immer noch.
Okay, wer ist, sorry, ich kenne mich echt, ich gebe es ehrlich zu, das ist eine große Lücke.
Ja.
Wer ist denn die Topmannschaft in Holland?
Du hast halt,
die ein, zwei Topmannschaften?
Du hast halt zwei Top-Mannschaften, würde ich sagen, das sind halt Kras Volendam, quasi, wo ich gespielt habe, und halt Aalsmeer. Die sind halt jetzt die letzten 5, 6 Mal Jahren Meister geworden. Und da gab es noch eine Top-Mannschaft in Limburg, wo auch Luke Stein, Sky Smith und alle herkommen, aber die ist jetzt Insolvenz quasi, die.
Das gibt es so nicht mehr.
Genau, die ist nicht mehr da. Und das waren eigentlich die drei Top-Mannschaften, die quasi immer vor Pokal, Meister sowas
gespielt haben. Du warst bei Volendam.
Volendam, genau, ja. Und dann habe ich halt da 2 Jahre in der ersten Liga dann halt gespielt. Und dann habe ich halt einen Schritt gemacht nach Flensburg.
Kannst du dich noch daran erinnern, wo der Zeitpunkt oder wann der Zeitpunkt war, wo du, ich meine, du hast da in diesem relativ, ich meine es überhaupt nicht despektierlich, kleinen Handballkosmos in Holland gespielt, du hast uns das ja beschrieben, wo du die Idee bekommen hast, hey, das könnte für mich aber auch größer werden. Ich könnte zum Beispiel eben nach Deutschland gehen. Gab's da einen Zeitpunkt, wo du das für dich festgestellt hast oder kam das?
Ne, ich wurde schon immer und auch immer bei den Jugendturnieren hast du gedacht. Wir haben halt im Jugend immer in Nordhorn gespielt, diese Jugendturniere. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn du mal in Nordhorn spielen darfst, später deine Karriere. Ich würde nie mal Geld dafür bekommen. Einfach da sein und da spielen würde ich echt überragend finden.
Nordhorn, Leute, war ja wahrscheinlich zu der Zeit noch
der zweite Liga.
Da waren sie schon zweite Liga. Ja. Aber ich kann mich noch, kannst du dich noch an Nordhorn erinnern? Ja,
auch mit Franjes und Glandorf.
Ja, die waren sogar einmal Vizemeister.
Ja,
du bist, du hast
das ist schon, das ist schon
bist,
lange.
Du bist 98 geboren, da warst du natürlich in ganz. Aber so, weißt du, so Mitte der 2000er, Ende der 2000er, die haben einen Europapokal gewonnen, war Nordhorn, was ja direkt an der holländischen Grenze liegt, top. Ola Lindgren.
Genau, nee, meine Zeit war nicht schon zweite Liga, aber habe ich echt gedacht, diese Atmosphäre in Deutschland überragend, wurde ich schon immer. Aber wirklich das Gefühl bekommen von, okay, schaffe ich das? Das ist eigentlich in meinem zweiten Jahr, wo ich halt in Volendam gespielt habe, so ich mit 18, 19 Jahren würde ich sagen, habe ich halt ein Probetraining gemacht in Flensburg und in Mors in Dänemark. Und da habe ich dann halt gemerkt, okay, das das Niveau kann ich auch mithalten quasi. In
Wann war das Flensburg, das Flensburg-Probetraining?
2016, ja, 2016 im Sommer, in Juli. Ich bin, glaube ich, in 2016 quasi dahin gewechselt und dann halt 2 Monate vorher habe ich halt Probetraining dort gemacht.
Aha. Das ist ja schon eine ganz gute Geschichte, wie das offenbar zustande kam.
Ja.
Und einer der Beteiligten hat sich freundlicherweise bei uns gemeldet.
Oh, bin ich. Ja, Dani, ich habe damals den Auftrag von der Akademie von Flensburg bekommen, um einige talentvolle junge Spieler nach Flensburg zu holen. Ich habe dann von einem Trainer aus Holland den Namen Bayerns bekommen und dann bin ich auf die Suche gegangen, auf Facebook tatsächlich, ganz professionell. Und habe dann ein Bayerns angeschrieben und im Sinne von, hallo, ich bin Marc Bult, bla bla bla. Wir suchen für die Jugend, A-Jugend hier einen Spielmacher und ich habe Interesse an dich und vielleicht können wir mal quatschen. Dann habe ich eine Antwort zurückbekommen, ja, ich kann gerne Mitte spielen, aber eigentlich bin ich gelernter Linksaußen. Es kann sein, dass du meinen Bruder suchst, Dani Bayerns, weil du schreibst jetzt gerade mit Jordi Bayerns und ich bin Linksaußen. Und dann habe ich die Nummer bekommen. Von Dani, ich bin nicht mehr sicher, wir haben ein bisschen geschrieben, telefoniert. Dani ist dann nach Flensburg gekommen und hat sich eigentlich natürlich von dem Zeitpunkt sehr schnell entwickelt. Hat die A-Jugend zusammen mit Nils Versteinen und Lars Koi zu Deutsche Meister gemacht. Die drei haben auch teilweise schon mit den ersten Mannschaften mittrainiert. Und Dani ist dann halt seinen Weg gegangen und hat sich ja, super entwickelt, zu einem internationalen Top-Handballer, jetzt bei den Löwen natürlich unter Mike. Ja, führt er die Mannschaft, er steuert die Angriffe und zeigt, was er kann. Und bin schon echt, echt stolz auf ihn, muss ich sagen. Liebe Grüße.
Das war natürlich der großartige Marc Bult.
Ja.
Oder sagt ihr Bült?
Bült.
Bült, ja. Okay, alles klar. Aber heute Trainer übrigens in Nordhorn, wo wir schon dabei waren. Damals natürlich, ich weiß ja, da war er Co-Trainer von Mike bei der SG Flensburg-Handewitt.
Ja.
So, also ganz lustig, dass er da erst seinen Bruder kontaktiert hat.
Ich weiß noch genau, wir waren mal auf dem Camping alle zusammen und dann hat Jordi so
so wie sie das gehört für Niederländer, oder?
Genau, wie gesagt. Und dann hat Jordi eine Nachricht bekommen mit, ich habe eine Nachricht von Marc Bult bekommen. Und wir so alle, okay, krass, weißt du, aber ja, nicht erwartet, aber cool für ihn.
Ihr kanntet ihn aber natürlich,
ja, oder? Natürlich, ja, natürlich. Ich bin früher, wo ich halt, ich glaube, ich war 10, bin ich halt mit Absicht nach Berlin gefahren, um ein Spiel von Marc Bull zu gucken. Weil in meinen Augen war das eine der größten Handballspiele von Holland, weißt du. Das war,
war er
auch. Und dann haben wir halt ein Spiel von ihm geschaut und er weiß selber auch nicht mehr, dass ich mit ihm ein Bild gemacht habe und so. Ich kann das Bild auch nicht mehr finden, das ist halt ein bisschen schade.
Das ist schade.
Aber war sehr cool und ja, dann hat Jordi halt eine Nachricht bekommen, Flensburg sucht einen Rückraummitter. Ich bin halt links außen, hat es nicht so richtig verstanden. Dann hat er gesagt zu meinen Eltern und zu mir, würde er dich meinen quasi, weil du bist Rückraummitter? Ich so, ja, keine Ahnung, frage ihm doch mal. Hat er zurückgeschrieben, wie Marc sagt, ich bin halt selber links außen, ich kann Mitte spielen, aber ja, vielleicht meinst du meine Bruder Dani. Und dann hat Marc nochmal nachgefragt bei der Nationalmannschaftstrainer und der meinte, ja, nee, ich meinte Dani.
Ah, okay, weil und der Nationalmannschaftstrainer war auch derjenige, der dich ihm empfohlen
hat. Genau, der hat halt den Nationalmannschaftstrainer gefragt, gibt es in Holland quasi einen Spielmacher mit Potenzial, der vielleicht mal was machen, was werden konnte. Und dann hat er meinen Namen gesagt. Und so ist Marc dann quasi auf Facebook was gefunden und das wäre dann halt, halt ich gewesen, aber hat halt der Falsche geschrieben.
So. Und das Probetraining ist dann danach zustande gekommen, auf diese Initiative.
Genau, ja, so das war, ich glaube, schon im Mai. Dann habe ich halt sofort Probetraining gemacht und dann habe ich auch noch mit einer Mannschaft in Dänemark Kontakt gehabt und dann habe ich halt so eine Fahrt gemacht im Sommer, also keine Sommerpause gemacht, aber halt so eine Fahrt durch Deutschland und
eine Handball-Bewerbungstour
genau,
oder was war das?
Genau, ja, einfach mal auch zu so schauen, wie das so im Ausland ist, weil ich habe eigentlich zu meinem Verein damals gesagt, ich bleibe bei euch, weil ich möchte noch nicht im Ausland und bla bla bla. Aber da war ich in Flensburg und ich habe mittrainiert und ich weiß noch, dass ich nach 15 Minuten meine Eltern angeschaut haben auf der Tribüne und gesagt habe, ich bin am Arsch. Das war so anstrengend. Das war echt so, so anstrengend.
Du hast dann mit der ersten Mannschaft?
Nein, mit der A-Jugend.
Mit der A-Jugend
mittrainiert und ich war am Arsch und das war nur Laufen und 1-1 und nochmal 1-1 und am Ende des Endestrainings war ich komplett fertig und dann habe ich auf der Akademie geschlafen und Krafttraining gemacht und ich habe halt überall Muskelkater gehabt und dann habe ich gedacht, das will ich unbedingt machen. Das muss ich machen.
Du hast einfach sofort gemerkt, das ist ein ganz anderes Niveau.
Das ist eine andere Welt.
Das ist das, was dich nach vorne bringt.
Genau. Und dann habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, ich möchte das machen, aber ich habe auch zu meinen Vereinen in Holland schon gesagt, ich bleibe. Aber zum Glück habe ich noch nichts unterschrieben gehabt und bin ich noch gegangen.
Und dann hat es funktioniert. Aber sag mal, weil er es gerade gesagt hat, ich wusste natürlich, dass Lars Koi und Nils Verstein ein A-Jugendmeister geworden sind.
Ja, der hat einen Fehler gemacht.
Da warst du nicht mit dabei, oder?
Ich glaube, das ist schon wieder zu lange her für ihn. Und der wird natürlich auch ein bisschen
älter. Aber da bin ich ja froh, weil das hat mich dann echt beschäftigt.
Nein. Ich bin halt für die zweite
Mannschaft. Da war Marek Nissen übrigens auch in dieser A-Jugend.
Genau, nein. Ich bin halt für die zweite Mannschaft dahin gewechselt. Und ich war schon ein Jahr da.
Du warst schon zu alt.
Genau, ich war schon ein Jahr da und dann sind Nils und Lars auch erst gekommen.
Okay.
Deswegen, ich habe nur zweite Mannschaft da gespielt und in dritte Liga, aber auch Top-Mannschaft gehabt mit Jannik Klein, der jetzt auch noch in der zweite Liga spielt. Ja. Und ja, wir haben schon eine gute Mannschaft gehabt, war schon cool.
Das war in der Saison 2017-18.
Würde ich.
Da bist du, also so steht zumindest auf dem schönen Zettel, den man mir gegeben hat.
Das kann schon sein.
Hervorragend vorbereitet von der Hand aufs Harz Redaktion.
Ja, perfekt.
So, und dann, du hast ja schon gesagt, dass du dich nicht als Meister siehst, obwohl du zu der Zeit, als die SG Meister geworden ist, da mit dabei warst. Und trotzdem, wie lange warst du insgesamt in Flensburg?
Eineinhalb Jahre,
ja. Bevor du dann zum TBV Lemgo-Lippe gewechselt bist. Aber was hast du da mitgenommen aus diesen eineinhalb Jahren?
So viel. Einfach diese Professionalität im Training, dass man, die haben natürlich auch zweimal die Woche gespielt, dass man wirklich jeden Tag Gas geben muss. Lass du das mal, wir können auch
Steckdose. Leute, wir haben hier ein Problem mit der Technik insofern, weil uns der Akku ausgeht und ich gerade völlig verzweifelt nach einer Steckdose suche. Ey, wir kriegen das schon hin. Erzähl du einfach die Geschichte.
Was war nochmal die Frage, dann mache ich da weiter.
Wir waren gerade bei deiner Flensburger Zeit. Ja, was
ja, genau,
was
ja.
du da mitgenommen hast
ja, genau,
aus diesen eineinhalb Jahren?
So viele natürlich. Erstmal das Jahr in der dritten Liga und mittrainiert bei der Profimannschaft habe ich natürlich gesehen, was man alles investieren muss im Training, um da mitzuhalten, um in der Bundesliga überhaupt spielen zu können. Und im zweiten Jahr war ich natürlich nur bei den Profis dabei und dann habe ich halt gesehen, wenn man zweimal die Woche spielt, so eine Spielvorbereitung machen muss und Video gucken, das ist...
Nochmal, das war damals der amtierende deutsche Meister,
ja.
Champions League Teilnehmer, du hast ein paar Spieler schon aufgezählt. Ja. Flensburg ist ja immer noch eine absolute Top-Mannschaft, also, aber damals quasi in dem Moment das Nonplusultra im deutschen Handball und du warst da mittendrin, aber auch was für eine Möglichkeit, was für eine Erfahrung.
Wahnsinn, und ich habe halt, ich weiß, dass ich einfach jeder Training da reingegangen bin, um alles zu geben und alles zu lernen, und dann hat man auch gesehen, wie schnell man da auch besser wird, weil wenn du jeden Tag Rasmus Laug im Training siehst, das ist nicht normal. Das ist wie viel.
Was ist dein Vorbild quasi damals in der Mannschaft?
Ich würde auch jetzt sagen, wenn ich ein Spiel nennen muss, der quasi beste Spieler, womit du trainiert, gespielt hast, würde ich auf jeden Fall Rasmus Laugen sagen.
Was hat ihn denn so besonders gemacht aus deiner Sicht?
Ich fand einfach, der konnte alles. Der konnte 1 gegen 1, aber der konnte auch werfen. Der konnte mit dem Kreis spielen. Der war körperlich stark. Der war schlau. Alles hat mir so... Ich habe gerne zugeschaut, weil ich echt unfassbar gute Spieler fand.
Ja, man spricht mittlerweile vor allen Dingen natürlich von Matthias Gitzel, von Simon Pütlik und so weiter und vergisst schnell, dass er ja über Jahre hinweg, also er war natürlich auch schon, hatte mehrere schwere Verletzungen, leider, ja, weil, wie du sagst, ja, also hat er trotzdem eine Riesenkarriere hingelegt.
Auf jeden Fall. Und dieses Jahr war er auch MVP von der Liga. Deswegen, das war auch quasi sein Top-Jahr, wo ich mit ihm gespielt habe. Oder wo ich das gesehen habe. Das war unfassbar. Und da habe ich echt super viel gelernt. Und aber auch viel von Mike, quasi, wie er so ein Training gesteuert hat, aber auch taktisch. Und dass ein Spiel nicht nur hin und her laufen ist und dann ein bisschen Angriff spielen, aber auch... Das kommt alles so auf die Details an, wenn man deutscher Meister werden möchte oder wenn man Champions League gewinnen möchte. Und das habe ich dann alles mitbekommen und gesehen. Und dann das nehme ich dann alles mit.
Ja, du sprichst es gerade selbst an. Mike Machulla war damals natürlich Trainer bei der SG.
Ja.
Welche Rolle hat das jetzt gespielt bei deinem Wechsel zu den Löwen, wieder zu Mike Machulla, dass du damals schon offenbar eine gewisse Basis legen konntest mit ihm? Du hast ihn einfach gekannt.
Ja, ich habe halt immer viel Respekt gehabt vor Mike, und auch wo ich schon weg war, habe ich auch Mike immer, glaube ich, aus
Angst vor seinem bösen Blick
habe ich mal irgendwo gelesen. Ich habe so viel Angst vor ihm gehabt immer.
Ernsthaft?
Ach, der Ich war nur auf der Bank, aber wenn Spieler mal Fehler gemacht haben, dieser Blick, was er hatte, ich dachte, der könnte die töten, ey. Ich hätte so viel Angst gehabt. Ich dürfte auch nie einen Fehler machen im Training, weil ich halt so viel Angst hätte vor seinem Blick.
Mike, was machst du mit den Leuten?
Ja, aber jetzt, wenn du jemanden kennst, dann ist man natürlich auch, dass es nach dem Sport auch wieder sofort wieder anders ist und dass er auch ein Familientyp ist und dass er auch gerne, dass die Mannschaft sich wohlfühlt. Aber damals war ich halt überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich wollte einfach nur alles richtig machen. Aber hat eine große Rolle gespielt, weil ich habe mit mehreren Vereinen gesprochen und ja, das Gespräch mit Mike war sofort am ersten Sekunde, hat okay. sich halt...
Also das wollte ich einfach wissen, ja, das hat ja, schon eine Rolle gespielt,
ja,
dass er da schon eine Verbindung,
ja, auf jeden
eine,
Fall.
Eine Verbindung hatte. Guckt er heute immer noch so böse?
Der ist immer noch böse, aber ich...
Aber du wirst nicht mehr
ich so weiß, ängstlich. Ich bin nicht so nervös wie damals.
Hast du das damals eigentlich, hast du ihm das mal gesagt, dass du...
Ich habe das, ich weiß nicht, ob ich, damals habe ich das nicht gesagt.
Ja, Angst kriegst.
Ah, ich habe damals auch einen Fehler gemacht, oder nicht der Fehler gemacht, wir haben auswärts in Erlangen gespielt und ich dürfte mit... Aber Simon Jepsen war angeschlagen und die wollte so selber
gucken, ob Jepsen spielen kann und wenn nicht, wärst du in den Kader
genau,
gerückt,
und
in den 16er Kader.
Ja, und dann war ich halt froh, dass ich wieder mit darf, aber nach dem Warm-up hat Jepsen gesagt, es geht. Das heißt, dass ich hinter der Bank saß.
Ja.
Und da kam Marc Booth nach dem Spiel, zum Glück haben wir gewonnen, und Marc Booth kam nach dem Spiel zu mir hin und hat gesagt, ey Dani, du hast nicht so froh geguckt und Mike ist ein bisschen sauer auf dich und ich werde mich für entschuldigen, wenn ich dich wäre. Und ich dachte, ach du Scheiße, muss ich jetzt...
Also du warst enttäuscht in dem Moment.
Ja, einfach, ja, ich habe das Gefühl selber nicht gehabt, dass ich enttäuscht war. Ich dachte,
aber so hat es gewirkt.
So hat es gewirkt. Und für Mike war es halt, für Mike ist die Mannschaft immer das Wichtigste. Und wir müssen deutsche Meister werden. Und dann kommt ein Junge von 19 und er guckt ein
und
bisschen
traurig. Er hat so empfunden, dass du, also beleidigt, traurig, genau, wie auch immer warst.
Genau.
Dass du dann nicht zum Einsatz gekommen
genau.
bist. Und das fand er gar nicht
cool. Das fand er nicht cool. Und dann habe ich, hat Marc gesagt, Marc Booth, ich würde mal zu Mike hingehen und dich entschuldigen, weil dass du halt einfach schade fandst, aber trotzdem es komplett verstanden hast. Und dann muss ich auf dem Flughafen, da habe ich gedacht, okay, was soll ich denn sagen? Und Mike sitzt da und guckt nicht so happy. Und da bin ich zu Mike hingegangen und auch gesagt, Mike, ich würde was sagen, tut mir leid, dass ich ein bisschen sauer war. Oder war ich überhaupt nicht, aber ich verstehe es halt komplett. Hat Mike auch nur so geknickt und alles gut. Und dann habe ich gedacht, fuck, der ist sauer jetzt. Und aber das war auch.
Ja, du hast dich fast um Kopf und Kragen geredet.
Ja, oder? Ich wüsste auch eigentlich nicht, was ich sagen sollte, aber so einen Moment nimmst du auch wieder mit durch die ganze Karriere. Und ich habe das dann vor 2 Monaten zu ihm gesagt. Verweist du noch damals auf dem Flughafen und der weiß es gar nicht mehr auch überhaupt. Deswegen.
Ja, das ist. Aber das ist ja.
Aber für mich war es natürlich ein großer Moment.
Aber
für ihn hat es wahrscheinlich.
Nein, das verstehe ich aus deiner Perspektive total. Und wie du sagst, der Mike, du bist ja als Trainer auch mit so vielen Sachen beschäftigt, genau. Ja? Und man läuft zumindest Gefahr, dass man dann auch zu viel in solche Situationen reininterpretiert. Ja. Aber du hast den Gang nach Canossa gemacht, ja? Hast dich entschuldigt und es hat nicht nachhaltig geschadet, offensichtlich.
Naja, auf jeden Fall.
Okay, verdammt viel gelernt mit absoluten Handballpersönlichkeiten und natürlich auch mit dieser Trainerpersönlichkeit. Mike Machulla in Flensburg gearbeitet, aber dann kam, kann man sagen, dieses verlockende Angebot aus Lemgo, weil natürlich deine Einsatzchancen waren begrenzt. Du hast ja gesagt, was da für Leute gespielt haben auf deiner Position. Wie war das dann relativ früh, glaube ich, in der Saison 18-19? Da hatte Lemgo Verletzungsprobleme.
Genau, ja, ich glaube fast der ganze Rückraum. André Kogut war verletzt, dem Sutton war angeschlagen. Wer war noch alles verletzt? Ich glaube, Jonathan Karlsburgert war damals
Pulpe?
Schon. Tulpe war
dein Landsmann?
Ja, Tulpe war halt fast kein Angriff, deswegen haben die halt fast kein Rückraumspiele mehr gehabt und dann kam halt ich glaube das Angebot oder dann war ich im Auswärtsspiel mit Flensburg in Paris, glaube ich, und dann hatte Tulpe mich auf einmal angerufen. Tulpe kannte ich damals eigentlich gar nicht, aber der hat mir geschrieben, hey Dani, ich bin der Tulpe, kann ich dich mal anrufen heute? Ich dachte, okay, ja, kannst du machen. Und hat mir gesagt, dass Lemgo Interesse hat und ob ich mir das vorstellen kann und um dahin zu wechseln. Gut, das ist natürlich eine mega Chance, aber bei Flensburg war ich einfach ein Spieler, der, wie gesagt, dabei war und in Lemgo konnte ich halt vielleicht ein bisschen mehr Spielanteile in der Bundesliga bekommen mit einem Trainer, der viel auf junge Talente setzt, mit Florian Kermann. Dann habe ich das halt mit Mike und Marc besprochen und dann meinte Mike Machulla, nein, darfst du nicht gehen. Ich brauche dich dieses Jahr hier in der Mannschaft und du machst das gut im Training und wenn ich dich brauche im Spiel, kannst du auch spielen, deswegen nein, lieber nicht. Mhm. Und konnte ich auch verstehen.
Das ist ja irgendwo auch ein
Ja, Riesenkompliment.
Ja, genau. Dich, ja. Wertschätzung.
Ja, Ausdruck von Wertschätzung. Auf jeden Fall. Das war auch das bisschen doppelt, weil einerseits war ich froh, dass ein Trainer von einer Spitzenmannschaft sagt, okay, nee, ich brauche dich dieses Jahr hier dabei, auch wenn es nur für Training ist. Aber andererseits wäre es für meine Karriere viel besser, um einen Schritt zu machen zu einer Mannschaft, wo ich vielleicht mehr Spielanteile bekomme. Und dann 4 Tage später wieder mit Marc und wieder mit Mai gesprochen und dann hat Mike zum Glück auch gesagt, nee, wenn du möchtest, dann kannst du gerne den Schritt machen. Und dann ja, war es für mich natürlich auch klar, dass ich das dann gerne machen wollte. Mhm.
Und wie war die Zeit dann beim TBV Lemgo Lippe?
Auch super.
Also, aber du hast ja am Anfang, hast du, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, hast du gleich so viel gespielt?
Eigentlich schon, weil wie gesagt, die haben viele Verletzungen gehabt. Deswegen, ich habe halt erst ja sehr viel gespielt und auch ja mehr als erwartet, weil die halt so viele Verletzungen hätte und leider durch diese ganze 2 Jahre haben die halt viele Verletzungen immer gehabt, deswegen habe ich da schon viel spielen können für junge Spieler in der Bundesliga.
Okay, und trotzdem, das ist ja dann schon irgendwo ein sehr außergewöhnlicher Schritt gewesen. Du warst bis 2021 beim TBV Lemgo Lippe, Bundesliga, hast deine Anteile gehabt und entscheidest dich trotzdem, den Schritt in die zweite Liga zu machen.
Ja, es war nicht mal eine Entscheidung. Lemgo wollte meinen Vertrag nicht verlängern. Und da muss man sich was Neues suchen. Und ja, dann ist auch nicht so, dass da so viele Angebote kamen, dass ich halt sagen konnte, okay, dann gehe ich halt irgendwo anders in die erste Liga. Waren ein paar Angebote aus der ersten Liga, aber nicht Vereine, wo ich gesagt habe, okay, da sehe ich Potenzial, um zu wachsen oder viel zu spielen. Und dann habe ich halt entschieden, hat mein Berater Fabian von Olfen, Tulpe, halt gesagt, ich würde, wenn ich dich wäre, einen Schritt in der zweite Liga machen, dass du halt viel spielen kannst, um noch viel besser zu werden als Spieler und ein Schritt nach hinten, es sind 2 Schritte nach vorne und dann haben wir halt zusammen entschieden, um den Schritt in die zweite Liga zu machen.
Aha. Wo du ihn gerade ansprichst.
Da kommt er.
Fabian von Olfen, da ist er plötzlich.
Lieber Dani, mittlerweile kennen wir uns schon seit 8 Jahren. Angefangen hat das alles bei TBV Lemgo, wo wir zusammen als Spieler gespielt haben. Ja, jetzt darf ich auch nach meiner aktiven Karriere dich weiter begleiten als dein Berater. Und in die Jahre hat das alles auch dazu geführt, dass wir eine enge Freundschaft entstanden ist, wo ich auch Trauzeuge sein dürfte auf deiner Hochzeit. Meine Frage an dich, Dani. Damals musstest du den TBV Lemgo verlassen. Du hast dich dafür entschieden, den Schritt in die zweite Liga zu gehen, zu den ASV Hamm. Wie war das damals für dich? Und wie siehst du das jetzt, dass du, ich sag mal, einen Schritt zurückgemacht hast, um wieder 2 Schritte vorwärts zu machen, da wo du jetzt gekommen bist? Bitte beschreib mal, wie du das hinterher so alles siehst für dich.
Ja, super Typ.
Das kann man wohl sagen. Tulpe, Fabian van Olfen.
Nee, wie gesagt, es war mega schwierig, weil du bist in der Bundesliga, wo du halt immer schon sein wolltest. Und ich habe das letzte Jahr auch echt viel gespielt, weil André Kogut und Tim Sutton leider beide eine große Verletzung hätten. Ich war halt viel auf dem Spielfeld mit Jonathan Karlsburger damals. Und dann hat man das Gefühl gehabt, ey, ich spiele viel und es läuft auch gut. Und
aber das muss ja dann, also da höre ich schon auch raus, war schon ein bisschen enttäuscht, oder? Dass es keine bessere Situation für die Bundesliga in dem Moment gab.
Natürlich, ich wurde.
Weil halt du das offensichtlich das Gefühl hattest, du bist absolut ready für die Bundesliga.
Natürlich, ich habe halt das Gefühl gehabt, auch meine letzte Saison in Lemgo war ich halt ready und habe ich halt immer das Gefühl gehabt, wir haben halt schon im Sommer gesprochen und da meinte Lemgo, ja, wir sprechen nach der Vorbereitung und dann war es, nee, wir sprechen in Oktober, ja, wir sprechen in November und dann war es auf einmal Januar und dann habe ich schon ein bisschen das Gefühl gehabt, wo es hingeht und ja, dann habe ich halt Gespräch gehabt mit Florian Kermann und Jörg Zereike und die meinten dann, ja, ich glaube, für deine Karriere ist es besser, wenn du in die zweite Liga gehst, was du natürlich auf diesem Moment gar nicht hören möchtest, weil du willst in der Bundesliga bleiben. Aber was Fabian jetzt auch sagt mit seiner Frage, wie war es dann am Ende, bin ich mega froh, dass das überhaupt passiert ist, weil ich habe in Hamm 1 Jahr zweite Liga so viel gelernt und so viel spielen dürfen und so viel erlebt und
dann auch aufgestiegen.
Was man auch nicht vergessen muss in der zweiten Liga, das ist richtig schwierig, aber wir haben trotzdem geschafft. Und ich habe zum ersten Mal meine Karriere dann echt gelernt, eine Mannschaft zu führen als Spielmacher und nicht. In Lemgo war meine Rolle auch Spielmacher, aber wieder anders, weil ich war einfach Jugendspieler, der so ein bisschen gesteuert hat, aber war Jonathan Gasburg hat schon mit viel Verantwortung im Rückraum. Und bei Hamm war ich halt derjenige, der das Spiel steuern musste, aber auch Tore und Assist und weißt du, es war jetzt so eine Mischung von alles.
Das ist
da so viel gelernt, dass es für jetzt, wo ich jetzt stehe, hätte ich den Schritt so gebraucht. Und bin ich mir auch sicher, wenn ich in Lemgo geblieben wäre oder die Chance hätte, da zu bleiben, war ich auch nicht, wo ich jetzt bin.
Das ist verrückt. Das ist das Leben,
ja.
Dani. Das ist das Leben. Man hat ja gerade richtig, also ich zumindest, angemerkt, dass da kam nochmal auch eine gewisse Traurigkeit und Enttäuschung hoch, als das Thema jetzt nochmal hier hochgekommen ist, dass das damals für dich in Lemgo nicht gut weiterging und dass man dir gesagt hat, hey, geh doch mal besser in die zweite Liga, ja. Aber jetzt im Nachhinein, wie du das auch für dich reflektieren kannst, war das ein totaler Glücksfall.
Ne? Ja, aber...
Das ist so verrückt, wie das Leben da manchmal spielt. Ja? Man ist schnell bei der Hand mit der Beurteilung einer Situation und hinterher stellt sich, natürlich nicht immer, es gibt einen Scheiß, den man einfach nicht braucht im Leben.
Das passiert
auch, logischerweise. Aber es kommt eben auch vor, dass man hinterher feststellt, hey, was sich anfangs wie eine Niederlage angefühlt hat, hat sich als Glücksfall herausgestellt.
Ja, ist auch schwierig, weißt du, Lemgo ist einfach ein toller Verein. Ich meine, auch was sie jetzt die letzte
Woche. Du warst gern dort, gell?
Ich war gern dort. Ich finde die Halle immer
und nah zu Holland auch.
Ja, auch nah zu Holland, aber ich finde die Halle jetzt immer noch super, weißt du, wenn du da ein Heimspiel hast, hast du wirklich gemerkt, die Leute, die feiern im Handball und mit der Mannschaft hat es gepasst und zwar näher an Holland und am Ende haben wir einen Pokal gewonnen und dann gewinnst du den DFB-Pokal.
In deiner letzten Saison.
Und dann bist du einen Monat später bist du in der Westpress-Arena auf einmal und das ist schon ein großer Umbruch. Aber wie gesagt, am Ende bin ich...
Westpress-Arena ist die Halle in Hamm.
In Hamm, ja. Aber dann bin ich so froh, dass das alles passiert ist und ja.
Aber gut, dass du es noch ansprichst, ja. Dieses Final Four 2021 mit dem Sensationspokalsieger TBV Lemgo Lippe. Da warst du mit dabei und da hast du ja auch auf dem Feld gestanden.
Ja.
Also Pokalsieger dürfen wir dich nennen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Du fühlst dich auch
als
Pokalsieger.
Pokal habe ich schon einen Beitrag gehabt und da bin ich super stolz drauf. Ich meine, mit einem Verein wie TBV Lemgo so ein Trophäe, so einen Preis zu gewinnen.
Wie viel wart ihr hinten im Halbfinale gegen Kiel?
7.
Ich habe das Spiel kommentiert. Eins der legendärsten Spiele, an die ich mich erinnern kann. Ich wusste jetzt nicht mehr, waren 7 oder 8, aber dieser Spielverlauf, der THW, haushoher Favorit, führt haushoch, ihr biegt das, schlagt dann im Finale, Melsung war es, glaube ich, im Endspiel.
Ja.
Wenn du da dich zurückerinnerst, was kommt dir da am meisten?
Ja, einfach.
Ich sehe Christoph Theuerkauf vor mir, der sich gar nicht mehr eingekriegt hat vor Freude.
Es war überhaupt, das ganze Wochenende war der Wahnsinn, um das zu erleben. Wir kamen halt in der Halbzeit dann gegen Kiel, in der Halbfinale kamen wir in der Kabine und ich habe so eine Lockerheit gespürt, bei jedem, aber auch bei Kerman, wir machen einfach weiter so, das schaffen wir noch, bla 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 und
Das heißt, von außen denkst du doch, das ist doch lächerlich.
Lächerlich, wirklich
lächerlich. Wie sollt ihr das noch schaffen?
Ja, und dann zweite Halbzeit haben wir das gedreht und eigentlich war das Gefühl nach dem Halbfinale, und das gehört sich vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber jeder war froh, dass Melsung Hannover geschlagen hat, weil Melsung schaffen wir wahrscheinlich easier als Hannover, weil wir halt immer mit Lemgo Probleme hätten gegen Hannover.
Und so habt ihr sofort gedacht?
Ja, so wir waren eigentlich froh, dass wir gewonnen hätten, oder dass Melsung gewonnen hat, weil wir wussten, das wird einfacher für uns dann gegen Hannover.
Das ist aber auch oft gefährlich, wenn man so denkt. Ja,
ich habe das nach dieser Halbfinale...
Das war das Gefühl einfach.
Ja, das Gefühl, dass wenn wir in Melsung treffen, gewinnen wir. Das Gefühl hätte ich. Und ich weiß auch, dass ich auf dem Hotelzimmer lag mit Bobby Schagen und dass wir einander angeschaut haben und gesagt haben, Mann, wir können morgen einen Pokal gewinnen. Der DRB-Pokal, es ist halt nicht holländischer Pokal, es ist halt der DRB-Pokal, was wir gewinnen können. Und dieses Gefühl, dass da, wenn ich darüber nachdenke, das ist immer noch ein Wunder.
Wie viele Leute sind beim holländischen Pokalfinale? Wie viele Zuschauer?
Nicht viel, ich würde sagen so 1500. So ist. Aber ich
weiß gar nicht, das war ja Corona noch.
Ja, deswegen war es auch nicht mehr als 1000. Nee, ja, es ist schon ein bisschen mehr, aber. Man weiß natürlich auch nicht, was wäre.
Trotzdem war es, aber dieses Final Four trotzdem mit diesen Mannschaften und
Wahnsinn.
Die Konstellation.
Wahnsinn. Auch diese ganze Saison war schon cool, aber auch wie schon gerade eben angesprochen hast, Theuerkauf, der hat schon aufgehört, aber hat dann trotzdem mitgemacht im Final Four.
Ja, er hat Verletzte und.
Ja, dann ohne Tim Sutton, aber dann mit einem überragenden Jonathan Karlsburg hat und es war einfach auch eine coole Truppe und absolut. Wir haben es halt geschafft und das ist ein Erlebnis.
Das nimmt dir keiner.
Ja? Nimmt mir wirklich keiner.
Das nimmt dir keiner und das Du hast aber auch deinen Frieden mit der Situation in Lemgo gemacht.
Auf jeden
und
Fall.
Dieser Enttäuschung.
Auf
bist niemand
Fall.
Böse oder
nee,
so.
Nee.
Aber sag mal, jetzt, ich meine, die haben ja dann auch mitgekriegt, wie du dich weiterentwickelt hast. Hat Flo dann irgendwann mal gesagt, hey, wir hätten dich besser nicht gehen lassen sollen?
Nein, das nicht. Und das ist auch das Einzige, wo ich sage, wo ich über enttäuscht bin, weil damals ist mir schon gesagt worden, hey, geh mal zum Verein, wo du halt ein Jahr unterschreibst oder da können wir vielleicht dich zurückholen nach einem Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja, mach das dann fest, weißt du, und dann unterschreibe ich jetzt einen Vertrag, dass ich ein Jahr raus bin und dann komme ich wieder. Und dann haben die gesagt, dass sie das nicht machen werden. Und dann habe ich halt ein Jahr schon, finde ich selber, gut gespielt, in der zweiten Liga aufgestiegen und die haben sich nicht mal gemeldet, weißt du. Und dann habe ich schon gedacht, okay, dann war das halt die Aussage, war eigentlich nicht, was du echt gemeint hast. Quasi, ja. Du wolltest mich nicht zurückholen.
Okay.
Aber es war nur die Option für euch, dass es halt passieren konnte. Und dann habe ich halt entschieden, in Hamm zu unterschreiben vor 2 Jahren, aber mit den Klausel. Und dann bin ich halt nach Hamburg gewechselt.
Okay, aber an der Stelle, wo dann eben sich die Möglichkeit mit dem HSV ergeben hat, nach einer überragenden Saison mit Hamm, ihr seid aufgestiegen, du warst überragend, da hättest du dir insgeheim gewünscht, dass sich der TBV nochmal meldet?
Nee, weil ich war am Ende auch froh, dass Hamburg gekommen ist, weil auch wieder damals, wieder in Geschichte, ich war in der dritten Liga in Flensburg und konnte ich auch schon nach Hamburg wechseln, aber hat am Ende nicht gepasst, weil mein Berater war damals ein Ausländer und der hat halt viel zu viel Geld gefragt und dann hat das alles nicht passiert. Deswegen war ich auch schon immer mit Hamburg auch begeistert, aber wenn ich mir jetzt auch aussuchen wollte, bin ich froh, dass ich nach Hamburg gewechselt bin, aber halt die Aussagen von Lemgo damals mit, ja, wir können dich zurückholen nach einem Jahr und am Ende es nicht machen, auch trotzdem eine gute Saison, dann habe ich gedacht, okay, dann seid ihr nicht ehrlich gewesen und das Gefühl habe ich halt ein bisschen gehabt, aber enttäuscht bin ich am Ende überhaupt nicht oder auch keine sauer oder keine böse zu jemandem.
Ja, am Ende, und das hast du ja selbst eindrücklich geschildert, ist es gut gelaufen für dich. Ja?
Überragend.
Du hast wahnsinnig profitiert. Dann kam der HSV und du hast von 2022 bis 2024 2 Jahre in Hamburg gespielt?
2023 bis 25. Nee, ja, genau, hast du richtig.
22 bis 24.
Genau, genau.
Letzte Saison 24, 25.
Genau, richtig. Ja.
Und du hast 2 Jahre top abgeliefert. Was hier? Guck mal, 136 Tore, 102 Assists. 153 Tore, 57 Assists. Ja. Ein bisschen mehr Tore, ein bisschen weniger Assists.
Ja, zweites Jahr auch komisch, weil ich war das zweite Saison auch nochmal 8 Spiele raus. Deswegen habe ich viel mehr Tore geworfen mit 8 Spiele weniger. Aber nee, dieses Jahr, wie gesagt, ich bin dahin gewechselt mit einem bisschen Gefühl, okay, ich komme aus Hamm, ich wechsle wieder zu einem ersten Bundesliga-Verein mit einem Live-TC auf dem Rückraum Mitte. Und ich dachte, ja gut, wenn ich dahin wechsle, werde ich überhaupt spiele. Und ist natürlich auch ein Grund, werde ich dann lieber in Hamm geblieben. Aber am Ende natürlich auch wieder froh mit dem Schritt. Ich habe halt mit.
Aber die Sorgen gab es natürlich. Du hast das erlebt.
Natürlich, davor, ja, quasi. Genau. Und ich weiß auch, dass ich nicht wieder in so eine Situation kommen möchte. Okay. Und mit so einem. Ich würde halt immer spielen. Und da war es, mache ich auch 24 oder 23, wo ich nach Hamburg gewechselt bin. Und da macht mir dann schon Sorgen, weil Live kommt natürlich aus Hamburg und hat eine große Rolle gehabt. Und ja, da wollte ich natürlich auch nicht da wieder so ein zweiter Mann werden.
Verstehe ich total. Und da hat dir offenbar das geholfen, was du in Hamm gelernt hast. Und ein Wegbegleiter aus Hamburger Tagen hat sich auch bei uns gemeldet. Und der hat eine Frage uns geschickt, genau zu dem Kontext. Du wirst den sicherlich gleich erkennen.
Hallo Götzi, und ich sage ganz bewusst Götzi, weil ich ganz genau weiß, dass Dani wahrscheinlich wirklich 95-98% Redeanteil in diesem ganzen Podcast haben wird, auch wenn du es natürlich möchtest. Der kleine Mann labert einfach ohne Punkt und Komma und das in diesem kleinen holländischen Deutsch ist natürlich auch einfach entzückend. Das heißt, ich werde mir den Podcast auch nur anhören, um Dani's Stimme zu hören. Spaß. Also Dani, mir wurde hier gerade aufgetragen, eine Frage zu stellen und ich habe natürlich direkt gedacht, ich muss irgendwas über New Kids, irgendwas Lustiges, irgendwas Holländisch-Deutsches, irgendwas Dummes fragen. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich finde, dass du deinen Weg von Lemgo, Hamburg und auf einmal Paris und jetzt die Löwen ist so faszinierend, dass ich eigentlich ganz gerne auch mal ein bisschen länger mit dir darüber sprechen würde. Und vor allem, was du vielleicht auch in dieser Zeit gelernt hast und jetzt als Spieler bei den Löwen sehe ich dich schon als Führungspersönlichkeit und als Leader des Teams und möchte deswegen einmal ganz gerne wissen, was für dich Leadership bedeutet, Dani? Was ist eine Führungspersönlichkeit? Was muss sie mitbringen? Gerade im Sport, wo muss man ansetzen oder wo fängt Leadership an und wo hört Leadership auf? Das kann man natürlich sehr, sehr weitgreifend beantworten, aber mich würde das sehr interessieren, weil ich dich natürlich aus Hamburg kenne und wir da auch eine sehr gute Zeit hatten, aber ja, deine Sichtweise darauf mich heute interessiert. Liebe Grüße, habt eine gute Zeit und Götzi, lass dich nicht so viel volllabern.
Also erstmal vielen Dank an Jari Brückmann, ja, den ihr, glaube ich, auch kennt oder kennen müsstet. Produziert wahnsinnig viel Content, Social Media Content für dein. Und vielen Dank, lieber Jari. Du brauchst mir gar keine Sorgen machen. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass du mich zutextest, sondern du erzählst toll, super spannende Sachen. Und übrigens er soll gerade mal hier den Rand halten.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich viel rede und der kommt mit der Sprachnachricht von 8 Minuten.
8 Minuten 40 und stellt ehrlich die Frage gleich dreimal, dieselbe Frage, genau, quasi bloß anders formuliert. Jari, schön ins Fettnäpfchen getreten.
Zum ersten
trotzdem vielen Dank.
Super Typ, Jari, auch,
das auch mal gesagt.
Der war damals in Hamburg auch involviert bei euch? In der Halle? War unser Social Media Typ eigentlich. Der hat uns halt immer begleitet mit dem Handy und immer, ich musste immer Scheiße machen von ihm. Und ich war immer der Typ, der vor dem Kamera quasi seine Scheiße, seine Gedanken machen müsste. Und der ist ein super Typ. Der ist auch einer der Gründe, dass wir so ein geile Mannschaftsgefühl gehabt haben in der Mannschaft damals. Weißt du, alle außer Geschäftsstelle und Mannschaft kamen halt so gut miteinander klar in Hamburg und das war schon toll. Aber um die Frage mal zu beantworten, ist echt
nicht schwierig. Also für Jahresverhältnisse, ich hätte jetzt auch eher was der humorigen Ecke erwartet. Eine sehr seriöse, tiefgehende Frage. Hochinteressant. Ja. Was sagst du darauf?
Ja, dass ich halt, wie gerade schon ein bisschen gesagt, in Hamm habe ich halt zum ersten Mal diese Rolle gehabt, um ein Leader von einer Mannschaft zu sein. Das hat der Trainer auch damals, Michael Lersch, auch.
Und was genau macht das aus, ein Leader zu sein, aus deiner Sicht, nach deiner Erfahrung, aus diesem Kontext?
Ja gut, meine Jahre in Flensburg und Lemgo war ich halt, habe ich mich nicht beschäftigt mit, okay, wie spürt er sich oder was soll ich mit ihm machen, dass er gut spielt oder, weißt du, ich war nur mit mich selber beschäftigt.
Du warst mit dir selber beschäftigt.
Genau, und wie werde ich besser und wo komme ich auf dem Level, wo halt vielleicht der Rasmus Lauge ist und was soll ich alles machen? Und dann habe ich halt in Hamm zum ersten Mal gesehen, okay, ich muss mich vor dem Spiel beschäftigen mit dem Gegner, ich muss Video schauen, ich muss mit dem Rückraum Linke sprechen, was will er gerne haben. Und so wächst man ein bisschen in die Rolle und dann nach einem schlechten Spiel gehst du mal zum Spieler hin und sagst, hey, was war heute los, brauchst du was, soll ich was helfen? Viele Gespräche mit dem Trainer gehabt und so ist das dann halt auch ein bisschen gewachsen in Hamburg, auch genau die gleiche Situation, viel mit Toto und Blasenko gesprochen, viel mit Mitspielern gesprochen, aber auch, dass für mich ist dieses Mannschaftsgefühl sehr wichtig, dass jeder in der Mannschaft sich wohlfühlt und auch sich selber sein kann, weil das ist für mich das ganz Wichtigste und das ist halt ein Prozess, was ich halt gelernt habe, seit ich in Hamm war, meine Jahre in Hamburg und das ist auch etwas, was ich jetzt gerne hier in die Löwe mache und da habe ich auch mit Mai gesprochen, bevor ich gekommen bin und das versuche ich jetzt hier auch. Ich versuche meine Rolle als Spielmacher jetzt in der Mannschaft zu integrieren, dass ich halt jeder sich auf dem Spielfeld wohlfühlen lasse, aber auch, dass in der Kabine nachher eine gute Stimmung ist und ich glaube, das zeichnet, glaube ich, ein bisschen mein Leadership aus, dass es halt nicht nur um Samba geht, aber auch um der Person hinter der Spieler, weil am Ende sind wir alle nur Menschen und ist das Wichtigste, um miteinander klarzukommen.
Das ist eine sehr schöne Definition, finde ich, von Leadership. Also quasi von Verantwortung nur für sich selber übernehmen, Verantwortung, also Leadership definiert als Verantwortung für die ganze Gruppe, für die ganze Situation, für den ganzen Prozess, für jeden Einzelnen, für alle Beteiligten.
Ja, und das ist auch nicht einfach, weil ich bin auch jetzt neu beim Verein, wo wir 8 neue Spieler haben. Deswegen ist es auch immer schwierig, diese Rolle zu finden oder zu bilden. Aber
Weil man auf der einen Seite sich ja selbst erst an die neue Situation gewöhnen muss und gleichzeitig helfen muss und soll.
Genau, ja, genau.
Dass die anderen das auch gut hinkriegen.
Aber ich glaube, wir haben halt ein paar sehr gute Charaktere hier in der Mannschaft, auch mit Patrick Krötzky und Janik Kohlbach, die hier schon auch ein bisschen länger sind, aber auch mit dem David Spät, der auch noch ein junger Spieler ist. Aber wir haben halt ein paar Charaktere, die dafür sorgen, dass der Mannschaft sich wohlfühlen kann und auch auf die Aufgabe vom nächsten Gegner vorbereiten kann. Und das macht bis jetzt mega viel Spaß.
Mhm. Fühlst dich wohl? In ja. einer Leader-Rolle?
Ja, ich glaube, das
ist
ja, Leader-Rolle. fühle ich mich wohl und brauche ich, glaube ich, auch. Das habe ich dann auch wieder gemerkt in Paris. Ich glaube, wenn man da auch eine Leader-Rolle hat, dann ist das vielleicht auch ein bisschen anderes Gefühl, aber ich bin jetzt auf so einem Punkt, dass ich und viel spiele und gerne die Verantwortung übernehmen möchte in der Mannschaft und dafür sorge, dass jeder sich wohlfühlt, aber auch auf dem Spielfeld klarkommt. Mhm.
Und nachdem es halt 2 Jahre super gelaufen ist beim HSV, kommt plötzlich PSG daher, einer der größten Clubs in Wahnsinn. Europa. Also das musst du uns mal erzählen, wie die Kontaktaufnahme lief und was da bei dir los war.
Ja, ich nach meiner ersten Saison in Hamburg bin ich im Urlaub und habe ich ein bisschen mit dem Verein besprochen, möchte ich verlängern oder wollte die schon verlängern. Und ja, konnte ich mir auch gut vorstellen, weil ich kam aus Hamm, ich habe erst 1 Jahr in der Bundesliga auf und Hamburg wollte mit 4 Jahren verlängern und dann habe ich gedacht, ja gut, das ist für mich eine Mega-Chance, um wieder länger in der Bundesliga zu bleiben. Und die Gespräche, die haben ein bisschen gedauert, bis ich in der Vorbereitung auf dem zweiten Saison quasi in Hamburg wieder bin. Und dann auf einmal sitze ich im Auto vom ersten Training nach Hause und Luke Steins ruft mich an, mein Landsmann und spielt schon über 5 Jahren bei Paris.
Also den muss ein Handballfan kennen.
Ja, muss man kennen, würde ich
denken. Überragender Mittelmann.
Ja, genau. Und da ruft mich an und sagt, hey Dani, ja, gehörst dich komisch an, aber der Trainer hier möchte dich unbedingt haben.
Das war wann?
Genau? Ja, Juli. Was war meine letzte Saison in Hamburg?
23, 24.
Ja, so Sommer 23.
Okay, das muss Sommer 23
sein. Ja, genau, so nach meiner ersten Saison in Hamburg. Ja.
Und da habt ihr aber schon gesprochen gehabt über eine Vertragsverlängerung, weil die super zufrieden
genau,
waren.
Genau, genau. Und dann habe ich habe gedacht, verarsch mich jetzt nicht, Luke, ich bin jetzt im Auto. Ja, nee, wirklich, der Trainer möchte dich unbedingt haben und bla bla bla. Und weil damals, ich habe auch mit Melsung schon gesprochen nach meiner ersten Saison und die haben auch Interesse gehabt. Und der Trainer von Melsung ist bester Freund mit der Trainer in Paris. Und mit Melsung hat es damals...
Roberto Garcia Parrondo und Raul González.
Genau, und von Melsung hat es damals nicht gepasst, weil die auch schon andere Spiele hätte. Und dann hat er von Melsung gesagt, das musst du ihm holen, wenn du das kannst. Und dann hat Luke mich angerufen und da habe ich gesagt, verarsch mich jetzt nicht. Nee, wirklich, wenn du möchtest, kann er dich heute noch anrufen. Ich so, ja, okay, mach das mal. Und dann ziemlich Minuten später bekomme ich eine Nachricht von Raul González mit... auf Englisch dann natürlich, Dani, kann ich dich anrufen, habe ich mit ihm telefoniert und ich habe dann halt während dieser Autofahrt und wenn ich zu Hause gekommen bin, noch mit Tulpe telefoniert und gesagt, ey, es gehört sich komisch an, aber ich spreche in einer halben Stunde mit Paris. Nein, was okay, ja, sag mir Bescheid, wie es war, weißt du, und ich mit ihm gesprochen und er sagt, wie ich am Telefon...
Normal läuft es ja andersrum, dass der Berater dich anruft
genau.
und sagt, übrigens, ich hätte da was für dich.
Genau, und dann hat der Trainer einfach gesagt, der guckt meine Spiele, der hat mehrere Spiele angeschaut, der sagt, der möchte mich unbedingt haben, aber unbedingt und auch so schnell wie möglich fix machen und bla bla. Ich konnte es einfach nicht glauben und bin ich auch sofort auch zu Toto und Blasenko gegangen und gesagt, okay, ja, ihr wollt es verlängern, aber... Ich habe jetzt auf einmal eine Chance, nach Paris zu wechseln und...
Du bist da ganz offen mit umgegangen,
sofort
ein Vertrauensverhältnis.
Ja, genau. Hat. Und ich habe mit die beiden immer offen gesprochen, auch mit dem ganzen Verein. Und dann habe ich auch gesagt, ich weiß, ich wollte verlängern, aber ich habe hier so eine mega Chance, dahin zu wechseln. Aber trotzdem war es noch nicht klar, ob ich gerne gehen möchte, weil, wie gesagt, ich bin als Mensch gerne in Verantwortung, ich möchte gerne viel spielen. Und das ist in Paris natürlich noch nicht sicher. Dann habe ich mich fast einen Monat genommen, um zu denken, okay, wird das wirklich was für mich sein, Paris, oder möchte ich in Hamburg bleiben? Und
wir haben die beiden eigentlich reagiert, wahrscheinlich mit Verständnis. Ich meine, Blasenko und Toto, das waren Weltklasse-Spieler.
Genau.
Die können das ja nachvollziehen.
Das haben die auch genau gesagt. Die haben erst mal angeschaut und gedacht, okay, Paris, okay, krass. Dann hat, ich glaube, Toto auch sofort das Gefühl gehabt, okay, ja, der ist weg. Der war sofort ein bisschen traurig. Und da hat er auch gefragt, was dein Gefühl? Und habe ich auch gesagt, ich weiß es wirklich noch nicht, weil es gehört für mich noch so ein bisschen unrealistisch an, ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich es machen möchte, weil ich, wie gesagt, viel spielen möchte.
Es gibt Pro und Cons einfach.
Wieder, genau, ja. Und ich habe halt viel gesprochen mit Eltern, mit Berater, mit Toto, Latz und auch Yogi Bitter, weil da kam in die Verantwortung von sportlicher Leiter dann auch so ein bisschen. Und auch ehrlich über die Situation gesprochen, und das hatte so ein bisschen einen Monat gedauert, und dann habe ich ein Flugzeug genommen zu Paris und ja, dann unterschrieben am Ende. Aha. Weil so eine Chance kommt vielleicht einmal im Leben, und ja, ich glaube, in Hamburg hätte ich eine super Zeit gehabt und vielleicht immer noch, weil mein Vertrag immer noch nicht abgelaufen wäre dann, aber...
Relativ sicher, oder? Also wenn du um 4 Jahre verlängert
genau. hättest. Genau. Und
aber du hättest so gut gespielt, dass dich dann doch nochmal ein noch größerer Club rausgekauft
ja,
hätte.
Auch das ist ja theoretisch immer möglich. Wer sollte denn noch kommen? Wenn Paris kommt, wer sollte dann noch kommen? Und ich dachte, ich muss die Erfahrung mitnehmen und das alles mal sehen und Champions League und Wahnsinn einfach. Und habe ich mich entschieden, dahin zu wechseln und überhaupt keine, wie sagt man das, schlechtes Gefühl darüber gehabt jetzt am Ende.
Ja, weißt du, ich muss gerade in mich reinschmunzeln, weil vor ein paar Minuten hast du uns erzählt, und das war ja nur ein paar Jahre zuvor, warst du in der Situation 2021, wo es für dich in der Bundesliga nicht weiterging und man dir sagte, hey, guck doch mal, dass du viel Spielzeit in der zweiten Liga kriegst, und ein paar Jahre später musst du dich entscheiden zwischen Hamburg, Melsungen und PSG oder wer auch immer da noch im Topf war.
Wahnsinn, ja, in zwei Jahren.
Das muss man auch erstmal verarbeiten.
Ja, das ist das Problem. In zwei Jahren gehst du von, du musst zum zweiten Liga-Verein zu, okay, Paris möchte dich unbedingt haben, und das ist schon, deswegen bin ich natürlich hinterher auch froh über diese ein Jahr in Hamm, weil dieses ein Jahr und dieses Jahr in Hamburg hat mich so viel gebracht, deswegen kann ich auch nur Lemgo dankbar sein, dass sie genau das gleiche gesagt haben wie mein Berater, von ey, du brauchst diese Spielzeit, du brauchst diese Rolle, um viel zu spielen, und ob ich jetzt traurig damals war, okay, ich muss in die zweite Liga, oder dass ich das jetzt okay finde, es war einfach am Ende der richtige Entscheidung und kann ich halt nur froh drüber sein.
Du hast uns ja am Anfang des Gesprächs schon erzählt, warum es nur ein sehr kurzer Aufenthalt war in Paris. Wie schaust du jetzt im Nachhinein drauf? Bist du trotzdem froh, dass du es gemacht hast, dass du es erlebt hast? Was hast du mitnehmen können, außer den Fakten? Du bist französischer Meister,
ja.
Das ist eine Tatsache.
Nee,
du hast Champions League gespielt.
Genau, also. Ich bin richtig froh, dass ich das gemacht habe, auch mal was anderes wieder zu sehen und auch mal wieder wertzuschätzen, was man hier in Deutschland hat, wie die Liga ist und auch wie schön es ist, dass du die Sprache kannst und alles verstehen kannst und alles mitmachst oder alles quasi mitbekommst in der Mannschaft, aber auch, dass du selber Sachen organisieren kannst. Wie
hast du dir schwer getan mit dem Französischen?
Nee, es war okay, aber ich am Anfang natürlich, ich habe noch nie Französisch so richtig gelernt, deswegen, wo ich da gekommen bin, ging es halt von Monat bis Monat besser, aber im Januar wüsste ich auch wieder, dass ich weggehe, deswegen habe ich nur 6 Monate mich angestrengt, und ich kann jetzt ein normales Gespräch auf easy Französisch gar nicht machen, aber halt in der Tiefe kann ich halt nicht kommen. Und ich bin halt gerne, dass ich mit Leuten quatsche, deswegen ist das schon etwas, was schwierig ist. Natürlich,
Kommunikation die, für dich was ganz Wichtiges.
Auch wenn die nicht so super Englisch sprechen, ist natürlich auch noch was dazukommt. Und am Ende, bin ich super froh, dass ich das erlebt habe, weil ich bin Meister geworden. Ich habe am Ende mehr gespielt als erwartet. Trotzdem meine Situation, ich habe Champions League gespielt, ich habe gesehen, wie es bei einer Top-Mannschaft wieder zweimal die Woche um Punkte geht, aber auch um alles geht, und am Ende hast du auch gefragt, bist du jetzt froh über die Situation oder denkst du auch mal, hätte ich da geblieben? Am Ende wirst du es ja nie wissen in deinem Leben, was wäre, wenn ich da geblieben wäre, oder aber am Ende bin ich halt froh, dass ich jetzt hier bin und dass es halt so läuft, wie es läuft.
Ja, so funktioniert das Leben nicht. Man trifft in einem Moment eine Entscheidung.
Ja.
So, und dann kann man zurückgucken und sagen, Mensch, mit meinem heutigen Wissen würde ich es vielleicht anders machen, aber du scheinst ja ganz happy zu sein mit der momentanen
Situation. Ja, auf jeden Fall. Es könnte auch sein, dass wenn ich da geblieben wäre, ich auch gesagt hätte, bin ich froh, dass ich nicht nach Löwen gewechselt bin, aber weiß ich jetzt nicht, wie das sein würde. Aber ich habe mich nicht in einer Woche entschieden. Ich habe halt 3 Monate fast Zeit genommen, um eine richtige Entscheidung zu machen. Und am Ende habe ich das Gefühl gehabt, dass ich hierhin wechseln müsste und bis jetzt bin ich sehr happy darüber.
Vielleicht gibt es auch nicht immer nur eine gute Lösung.
Das ist auch so.
Weißt du?
Das ist auch so.
Du hättest happy werden können, wenn du weiter in Paris geblieben wärst. Du bist hier happy.
Ja, könnte auch sein. Ich weiß ja nur, dass ich halt sehr froh bin, dass ich halt viel spiele. Und dass ich auch eine wichtige Rolle habe und einigen wüsste ich mir sicher, dass ich das in Paris mit Elohim Prandi und Luke Steins halt nicht gehabt hätte. Oder Start 7 wäre ich ja nie gewesen.
Naja, hast uns ja auch schon gesagt, wie du die Situation bei den Rhein-Neckar-Löwen siehst, jetzt noch im Umbruch, aber natürlich mit dem klaren Ziel wieder einen Schritt nach vorne zu machen, wieder in der absoluten Spitze mitzuspielen, dort wo die Löwen, das darf man ja nicht vergessen, ich weiß nicht, 5 oder 6 Spielzeiten in Folge Top 2 in dieser Liga, ja, mit dem großen Andy Schmid. Weiß nicht, wie du auf ihn geschaut hast zu seiner besten Zeit.
Natürlich gut. Ich meine, ich habe damals noch im Supercup mit Flensburg gegen ihn gespielt und auch natürlich von der ersten Reihe geschaut und auch bei Videomeetings Löwe angeschaut. Und ja, da geht man natürlich auch in die Tiefe. Und was Andy Schmid hier gemacht hat, ist natürlich hervorragend. Und ich glaube auch einer der besten Spielmacher in der Geschichte. Und ja. Ich spreche auch nicht so gerne über Leute ersetzen, weißt du, auch meine erste Frage immer, wenn ich hier gekommen wäre, bist du jetzt Juri Knorr-Ersatz? Ja, so spreche ich überhaupt nicht. Jeder ist seine eigene Person und ich hoffe, dass auch Leute in ein paar Jahren sagen, hey, der Dani hat auch Spaß gemacht in Löwe, und das hoffe ich, dass sie halt über mehrere Spieler sagen, aber um in eigene Person zu sprechen, hoffe ich, dass ich das in ein paar Jahren auch sage.
Das ist aber schon diese Reihe hier, Andi Schmid, Juri Knorr. Du spielst ja, Haukür. Uwe Gensheimer hat mich da gemaßregelt, ja. Nicht Haukur, sondern Haukür.
Ja.
Thrasterson.
Ja, ist nicht einfach.
Ja. Wahrscheinlich war es immer noch grottenfalsch, aber ich versuche mich anzunähern. Aber es geht in die richtige Richtung, oder?
Wir sagen immer Hauki. Deswegen.
Also, ihr spielt ja beide Mitte und auf der Halbposition. Ja. Ist dir völlig wurscht mittlerweile? Ja, oder siehst du dich eher als Mittelmann?
Nein, ich glaube, Handball ist so modern, wenn du jetzt zum Beispiel Magdeburg anschaust, ist Gisli Christiansson Rückrometer oder links, ist Felix Klar Rückrometer, das gibt es nicht so wirklich mehr. Und auch bei der Nationalmannschaft spiele ich halt mit Luke Stein zusammen. Wir sind beide Rückrum, Mitte, Linker. Und ich würde schon sagen, hier bei der Löwe bin ich halt mehr der Spielmacher und Haukur mehr Rückrum links. Weil ich halt komme mit die Spielsteuerung quasi und am Ende kann man natürlich auf Rückraum links rauskommen oder auf Rückraum mit rauskommen, das ist dann egal, aber ich glaube.
Sogar auf Rückraum rechts, da gibt es ja auch genug Abläufe,
gibt auch genug, aber ja, ich glaube, das geht alles so schnell jetzt im modernen Handball, dass das nicht mehr über so positionsspezifisch sprechen kann.
Also, wenn ich jetzt fragen würde, was spielst du für eine Position, würdest du sagen? Rückraum.
Spielmacher. Und das kann man dann auf Rückraum links und Rückraum Mitte machen, denke ich.
Das kann man wohl, ja.
Ja.
Da fallen mir einige ein, was weiß ich. Übrigens, Jakob Lassen ist für mich auch ein Spielmacher.
Ist auch ein Spielmacher, ja, genau.
Der von halb rechts halt spielt. Habt ihr aber ziemlich viele Spielmacher nächste Saison.
Ich weiß nicht, wie wir das machen.
Da wollen alle den letzten Pass spielen. Ja. Da müsst ihr ausdiskutieren.
Ich gebe das die anderen beide, ist mir egal.
Sag mal, jetzt hast du einen Vertrag, glaube ich, bis 2027?
28,
ja. Okay. Das kann man ja nie wissen, aber mit dem Plan, länger zu bleiben bei den Rhein-Neckar.
Hoffentlich, ja. Ich möchte jetzt wirklich mal mit dem Verein was aufbauen und nicht, ich habe jetzt so viele Vereine gewechselt die letzten paar Jahre, was ich auch nicht immer selber wollte.
Weißt du, du bist jetzt 27,
ja.
Richtig?
Ja.
Also man sagt ja, das ist jetzt die absolute Prime, die jetzt kommt, so von 27 bis 31, 32 und das wäre dein Wunsch sogar, das mit den Löwen zu erleben.
Ja, das war auch ein Grund, dass ich 3 Jahre überhaupt unterschrieben habe und nicht nur 2. Ich wollte einfach länger bei einem Verein bleiben und ich hoffe, dass es halt noch länger wird, wenn wir natürlich diese Leistung bringen, was wir gerne haben wollen. Und ich möchte wirklich wieder mit der Löwe dahin kommen, wo die halt vor ein paar Jahren waren. Und das ist halt eine schwierige Aufgabe, ist alle klar. Aber ich glaube auch, wenn wir jetzt gucken, nach welche Verlängerungen die gemacht haben mit David Speth und Kobacher und welche Spiele die verpflichten, haben, glaube ich, die Löwe auch was vor. Und hoffentlich können wir das halt zusammen erreichen, und wenn das halt über mehrere Jahre noch so weitergeht, würde ich richtig froh sein. Aber ja, es muss auch passen natürlich dann. Aber ich könnte mir das schon sehr, sehr gut vorstellen.
Und privat läuft es ja auch nicht ganz so übel. Ja? Du hast geheiratet im vergangenen Sommer.
Ja, jetzt im Sommer.
Ja, Glückwunsch natürlich. Danke. Auch nochmal von uns. Ja?
Danke.
27, deine Frau, Njala, wird sie ausgesprochen?
Ja, Njala.
24, also relativ jung, ihr beiden, aber... Ja, ihr wart euch sicher offensichtlich.
Ja, wir waren also, wir sind also so lange zusammen schon. Wir sind
kennt euch aus Rotterdam.
Aus Holland, ja, aus Rotterdam. Und wir waren auf der gleichen Handballschule früher.
Ja, ich wollte gerade sagen, sie ist auch eine Top-Handballerin und
genau.
Hat sich leider verletzt.
Ja, schwer. Ja, sie war mit 14 auch schon ein riesen Top-Talent, ist mit 16 im Ausland gewechselt zu Dänemark nach Kopenhagen und hat halt mehrere Mannschaften gehabt, aber zweimal Kreuzbandriss und Labrum in Hüfte und es hat zum leider nicht so viel gebracht, ihren Körper. Aber spielt jetzt immer noch Handball bei Bensheim in der Bundesliga, ja. Und hat auch nach...
Und die sind vorne mit dabei.
Die sind vorne mit dabei und ja, sie macht das super gut und wie nochmal zurückzukommen, wir sind schon über 10 Jahre zusammen und sie hat ihr Leben quasi ein bisschen aufgegeben, um mit mich hier in Heidelberg zu wohnen und ja, manchmal spürst du so, dass es einfach gut ist und dann kann man auch mit dem frühen Alter heiraten.
Okay, und Bensheim ist ja um die Ecke?
Ja, deswegen ist genau in der Mitte. Von Kronau zu Heidelberg ist 25 Minuten von Bensheim auch.
Und jetzt mit ihrer Verletzung, wie ist da die Perspektive? Sie will wieder in den Handball.
Ist immer jetzt noch schauen, wie es mit dem
weil sie halt schon so viele Verletzungen.
Genau, auch hat, mit dem Reha geht. Bensheim ist, glaube ich, sehr offen dafür. Ich glaube, Niala selber auch sehr offen dafür, aber es muss halt auch mal körperlich passen und es ist frisch operiert vor 2-3 Monate erst.
Ja.
Deswegen ist Anfangsphase von der Reha und mental ist sie jetzt über die erste Zeitpunkt hinaus und hoffentlich
geht es in
die...
Oder?
Ja, schon. Ja. Wenn man, um mal kurze Geschichte ein bisschen darüber zu erzählen, sie war 2 Jahre raus, ist aus Dänemark, komplett 2 Jahre aufgehört mit dem Handball, ist zu mir nach Hamburg gekommen, hat da 2 Jahre Reha gemacht und dann halt wieder angefangen mit dem Hamburg quasi. So, sie war schon mal 2 Jahre raus und sie ist erst 24 und ja. Dann jetzt wieder raus, deswegen ja, sie muss mal komplett fit werden und da nimmt sie jetzt eher Zeit dafür.
Ja, von ganzem Herzen alles Gute. Ja.
Danke.
Ja. Und sie ist aber trotzdem grundsätzlich happy mit dem Standort, mit Heidelberg und fühlt sich wohl. Sie ist ja, glaube ich, auch Ernährungsberaterin.
Genau, ja. Sie macht sehr viele Videos, sie hat auch viele Follower auf Instagram und so und sie macht super Essen und ich genieße ja, halt
da. Ah, ihr müsstet ihn sehen. Ja. Da geht die Sonne auf im Gesicht von Dani.
Es ist also, wirklich,
du wirst bekocht die ganze Zeit mit den gesündesten und feinsten Sachen, oder wie?
Auf jeden Fall, ich stehe auf
und du Glückspilz.
Und dann fragt sie ja mich, was ich gerne als Frühstück haben möchte. So geht es schon los den Tag. Ja gut, besser kann man es nicht haben. Und dann sage ich zum Beispiel Bananenpfannkuchen und dann geht sie in die Küche, macht Bananenpfannkuchen, dann gehen wir zusammen frühstücken und dann mittags macht sie Essen und dann abends, wenn ich wiederkomme, hat sie wieder Essen gemacht und das macht sie halt mit gerne und auch mit Liebe und da darf ich mich wirklich drüber beschweren und ja, unser Leben ist jetzt gut, weil die Mannschaft hier ist auch cool und die Spielerfrauen sind sehr, sehr nett, deswegen kann sie sich auch happy fühlen, weil die Mannschaft macht halt viel zusammen und auch in der Mannschaft haben wir halt viele Spielerfrauen, die auch gerne Zeit verbringen wollen und das macht schon
also Spaß. Also da gibt es dann auch schon soziale Kontakte.
Also sehr viele.
Und das passt.
Das passt sehr gut.
Du kennst doch den alten Spruch, die alte Weisheit, Happy Wife, Happy Life.
Das kann ich nur bestätigen, muss ich sagen.
So, und im Moment guckt ihr natürlich viel Frauen-WM hoffentlich,
ja, logischerweise. Ja, wie gesagt.
Sie wird ja alle Spielerinnen kennen wahrscheinlich.
Genau, viele von ihren Jahrgang spielen jetzt auch bei anderen Mannschaften wie Frankreich, bei Norwegen, Dänemark und das ist natürlich auch manchmal schwierig, weil sie selber natürlich auch auf diese Level war und gerne auch da gespielt hätte, aber kann das auch gut fahren lassen und genießen, um auf dem Sofa zu schauen, weil auch meine der Freundin von meinem Bruder spielt dann in der Nationalmannschaft, deswegen kennen wir jemanden, die da auch spielt und das macht es extra mehr Spaß.
Lass uns mal noch ganz kurz, wir kommen schon langsam zum Ende, du hast ja noch Training.
Ja, ja habe ich noch, aber...
Ein bisschen arbeiten, ja. Aber lass uns noch ganz kurz über die Situation in der holländischen in der Männernationalmannschaft sprechen, da steht ja auch ein Turnier an im kommenden Januar. Da wirst du, wenn du dich nicht verletzt, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Nein,
auf Holz.
Auf Holz. Kopf. Da wirst du mit dabei sein.
Ja.
Die Gruppe ist nicht ohne. Kruzi Fünferl. Also es sind ja 4er-Gruppen und es kommen nur die ersten beiden weiter.
Ja.
Und ihr spielt gegen Schweden, Kroatien. Georgien ist der klare Außenseiter, ja. Aber ihr müsst Schweden oder Kroatien hinter euch lassen.
Ja, aber auch wieder völlig in Ordnung. Wir haben jetzt vor einem Monat auch ein Turnier Golden League gehabt mit Färöerinsel, Norwegen und Dänemark. Haben wir halt Dänemark leider verloren mit auch nur ein paar Tore, das war auch völlig in Ordnung. Und Norwegen und Färöerinsel beide geschlagen. Und das zeichnet auch wieder unsere Mannschaft. Wir können halt auch Top-Mannschaft. Ich finde, Norwegen gehört auch zu einer Top-Mannschaft, auch schlagen. Und in EM ist halt auch nur 3 Spiele am Anfang und das sollen wir körperlich schon noch schaffen. Und ja, Schweden ist halt eine Top-Mannschaft, Kroatien auch eine sehr gute Mannschaft, aber schätze ich halt ein bisschen mehr auf Augenhöhe ein, glaube ich. Und wir werden halt sehen. Wir hoffen, dass wir einen von beiden schlagen können und dass wir weiterkommen.
Also wenn ich mir das nochmal angucke, ich meine, von Schweden und Kroatien erwartet natürlich jeder, ja, dass sie da weiterkommen, klar, dass sie um die Medaillen mitspielen. Ist ja eigentlich mental gesehen gar nicht so schlecht, eure Situation. Ich glaube, die sind auch nicht so happy,
ich glaube,
dass
auch nicht
die gegen euch spielen das müssen in der Vorrunde.
Bin ich mir fast sicher, dass die überhaupt nicht gerne mit uns gegen uns spielen wollen, weil Kroatien haben wir auch mal schon mal in eine Quali-Runde gehabt und auch, glaube ich, 3-mal jetzt gegeneinander gespielt und wir haben, glaube ich, 2 Spiele gewonnen und 1 Unentschieden. Deswegen von 3 Spielen sieht es für Kroatien gegen uns nicht unbedingt gut aus. Aber wissen wir natürlich auch die Qualität von Kroatien und haben die auch super viel Weltstars und auch Ivo Martinovic, der letztes Jahr noch hier gespielt hat, spielt dann auch wieder dort und die haben halt einfach einen super Kader, aber wir können es wirklich einfach jeder Gegner schwer machen und hoffentlich werden wir das auch tun.
Also Vorfreude auch auf die Männer-Europameisterschaft ist natürlich riesig. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn, weiter als die Vorrunde zu gucken. So, das ist für euch die Situation. Ja. Deutsche Mannschaft, finde ich, hat auch eine brutale Auslosung.
Ich weiß die Gruppe nicht.
Ja, also mit Spanien, Serbien und Österreich. Und dann, wenn sie in die Hauptrunde kommen, spielen sie dort vermutlich gegen Norwegen, Frankreich, Dänemark und Portugal.
Ja, gut.
Also, ich freue mich total auf dieses Turnier, das zu gucken. Aber wo wir schon bei der Nationalmannschaft sind, du bist ja jetzt auch schon 100 Länderspiele.
Ja, schon was. Ja.
Nicht schlecht, fast seit 10 Jahren mit dabei und ein langer Wegbegleiter.
Ja, ich hatte schon ein bisschen gewartet.
Du hast schon drauf gewartet. Du weißt, was kommt, oder?
Ja, der Bobby.
Dani, mein Freund, hier ist Bobby. Ich mache das mal auf Deutsch, damit die anderen auch mithören können. Man hat mich gefragt, ob ich kurz was zu dir sagen könnte und das mache ich natürlich sehr gerne. Ich kann, glaube ich, eine Stunde über dich reden, aber ich versuche es kurz zu halten. Ich erinnere mich noch genau daran, wie du als junger Spieler bei der Nationalmannschaft kamst, mit ganz viel Energie, ganz viel Chaos, aber auch ganz viel Talent. Und wir hatten auch eine schöne Zeit zusammen in Lemgo. Abgesehen von den Tagen, wo du mir Corona gegeben hast, aber alles gut, passiert, ist nicht schlimm. ich bin einfach nur stolz auf dich, wie du deinen Weg im Spitzenhandball gefunden hast. Ich weiß noch genau, als du aus Lemgo gegangen bist und den Schritt nach Hamm gemacht hast. Ich glaube, da haben viele vielleicht nicht erwartet, dass du dich so entwickeln wirst. Du hast da gekämpft, dich durchgebissen und bist dann über Hamburg wieder zurück in die Weltspitze gekommen. Ich glaube, das ist für viele Talente ein echtes Beispiel, was möglich ist. Und ich glaube, da steckt auch noch viel mehr in dir. Ich bin auch froh, dass wir seit Jahren Zimmerkollegen sind bei der Nationalmannschaft. Vor allem, weil du mich morgens ein bisschen in Ruhe lässt. Ich glaube, das ist für alle besser. Und ich bin gespannt, wie die restlichen Jahre für dich aussehen und ob da vielleicht ein kleiner Mini-Bines irgendwann rumlaufen wird. Wer weiß. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Jahre mit dir noch in Oranje und wenn es für mich irgendwann dann vorbei ist, werde ich dich auf jeden Fall besuchen kommen, egal bei welchem Verein du dann spielst. Und falls jemand von den Löwen zuhört in ein paar Jahren, nehme ich gerne eine VIP-Karte. Danke schon mal dafür. Dani, mein Freund, mach's gut. Viel Spaß mit dem Podcast und hüp Ajax.
Hüp Ajax.
Großartige Nachricht. Vielen Dank erstmal an Bobby Schagen. Das leiten wir übrigens mit der VIP-Karte, leiten wir direkt an Uwe weiter. Der sitzt ein Büro weiter. Aber was ist hier mit Ajax? Du kommst aus Rotterdam.
Ich komme aus Rotterdam. Er ist in Amsterdam geboren. Genau, der ist halt der richtige Ajax-Supporter und ich bin halt Feyenoord.
So wie sich das
gehört. Dass wir gefunden haben, ist schon ein Wunder, weil normalerweise geht Amsterdam nicht so gut mit Rotterdam zusammen. Aber
das ist die größte Rivalität, oder? Genau. Gut, PSV vielleicht
noch. Ach, PSV ist nichts. Ist in Holland keine Nummer. Aber
Feyenoord, Ajax.
Ja, genau. Aber dass wir einander gefunden haben, ist schon mal ein gutes Zeichen.
Und ihr kommt trotzdem gut miteinander klar,
offensichtlich. Unfassbar gut.
Dein Zimmerkollege aus der Nationalmannschaft.
Ja, aber Zimmerkollege würde ich ihm zu wenig tun. Der ist halt einer meiner besten Freunde. fast täglich Kontakt und ja, auch sehr dankbar für meine Zeit in Lemgo mit ihm zusammen, weil da ist schon auch emotional gesehen, aber auch als Menschheit ein super, super Typ und ja, bin ich sehr dankbar auf unsere Freundschaft.
Das hat man gemerkt, also so wie du über ihn sprichst, wie er über dich spricht, dass es da eine ganz tiefe Verbindung gibt.
Auf jeden Fall.
Offensichtlich. So, was ist mit den Mini-Bayerns?
Ich hoffe ein paar Jahre, aber wie gesagt, jetzt bin ich froh, dass ich noch Hamburg spielen kann und dass Niala vielleicht noch Hamburg spielen kann. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass natürlich nicht mehr so lange dauert, bevor da Mini-Bayerns kommt. Aber es ist jetzt noch nicht auf der Planung.
Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Gibt es schon Mini-Schagens?
Nein, Bobby ist auch alleine noch. Oder wieder.
Ja, das wollen wir nicht vertiefen. Nein. Auf jeden Fall alles Gute, Bobby. Ja, ja. Sorry, da bin ich.
Der kann auch sehr gut alleine sein, deswegen.
Hervorragend. Ja. Und ihr macht ja auch, hast du auch ganz am Anfang kurz erzählt, diesen Podcast zusammen.
Genau.
Ja. Könnte das was Dauerhaftes werden? Hättest du da Bock drauf zu podcasten? Ich weiß auch nicht, wie du Social Media mäßig unterwegs bist.
Ich glaube, wir haben auch diesen Podcast angefangen wegen mir, weil ich möchte unbedingt einen Podcast starten und ich möchte einfach labern, ganz Tag labern. Und dann haben wir halt darüber gesprochen und dann meinte Bobby, wollen wir sonst einen Podcast anfangen in Januar, in Dezember, wo die Frauen halt WM haben, und ich habe sofort ja gesagt. Und dann haben wir halt noch den Pferde dazugeholt und ja, das macht einfach mega Spaß. Du quatschst über Handball, aber auch über andere Sachen. Wir haben über Transfers schon gesprochen, wir haben über Gehälter im ersten Jahr in deine Karriere gesprochen und ich glaube, das ist für die Zuhörer auch ganz interessant und ich hoffe, das geht auch weiter nach dem Turnier und das wäre cool.
Ja, ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Natürlich, ich weiß, es ist auf Holländisch.
Ja.
Ich finde vom Sound her übrigens finde ich Holländisch grandios. Ich höre total gerne zu. Ich mag auch, ihr habt ja euren ganz eigenen Akzent, ihr sprecht. Ey, wie schnell Holländer offenbar mit dem Deutschen zurechtkommen, es beeindruckt mich immer wieder.
Ja, mir auch.
Ich mag einfach den Sound eurer Sprache wirklich und ich werde kein Wort verstehen, aber das muss ich mir auf jeden Fall mal ganz kurz reinziehen.
Mach das mal, lasse Konkurrenz auf Spotify.
Hervorragend. Also, das ist der holländische Handball-Podcast. Jetzt habt ihr es. Wie heißt nochmal Handball-Inside?
Handball-Inside.
Mit einem L,
genau,
ganz wichtig,
mit einem
sonst findet ihr es nicht.
Ja, genau.
So, schön. Das war der zweite Teil, der Hauptteil von Hand aus Harz heute mit Danny Bayerns. Ich hoffe, du kennst unsere letzte Rubrik, die 7 schnellen Fragen. Das machen wir jetzt gleich, nach einer allerletzten, ganz, ganz kurzen Pause. Schon mal vielen Dank bis hierhin. So, dritte und letzte Runde. Hand aufs Harz mit Danny Bayerns, die 7 schnellen Fragen. Ich hoffe, du bist ready.
Ich bin ready.
Gut. Frikandel, habe ich das richtig ausgesprochen?
Frikandel.
Frikandel?
Ja.
Frikandel?
Frikandel, ja.
War cool. Frikandel, Franzbrötchen oder Croissant?
Frikandel.
Was ist denn das?
Das ist Wurststab. Eigentlich ein bisschen wie Frikadel auf Deutsch, aber
in halt, Wurstform
genau,
quasi.
Genau, Wurstform quasi. Und dann mit viel Mayonnaise und Zwiebel drauf, herrlich.
Du hast ja schon eine Schwäche auch für, sagen wir mal, für Essen, das nicht ganz so gesund ist.
Och,
oder?
Wahnsinn, ich bin so süchtig auf schlechtes Essen, aber wie gesagt.
Zum Glück hast du deine Frau, die Ernährungsberaterin,
und dann läuft es schon. Wenn ich alleine gewohnt hätte, wäre es ganz
schlimm gelaufen. Hervorragend. Was ist denn dein Lieblingswort auf Deutsch als Holländer? Hast du da irgendwas aufgeschnappt, wo du dachtest, was ist denn das?
Och, schwierig. Eichhörnchen.
Eichhörnchen?
Keine Ahnung, das kam in meinen Kopf, aber sonst, nein, würde ich nicht wissen jetzt.
Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich habe mir sagen lassen, du guckst sehr gerne Netflix. Stimmt das?
Ja, stimmt.
Welche Serie muss man denn unbedingt gesehen haben?
Ich bin Peaky Blinders Fan. Kennst du das?
Vom Namen, ich habe es aber noch
ja,
nicht.
Ich bin
Peaky
so,
Blinders?
Ja, ich habe das dreimal angeschaut, ich kann mir das noch 10-mal anschauen.
Nicht dein Ernst? Das, also gut, guter Tipp,
schau dir auf jeden Fall mal rein. Anschauen.
Okay. Stimmt es, dass du Trash-TV liebst?
Ja, auch ja.
Was ist da dein Lieblingsformat?
Ex on the Beach.
Da habe ich nicht die geringste Ahnung, wovon du redest.
Einfach Leute, die in Beziehung hätte, aber du hast schon eine Beziehung, wenn du einmal miteinander quasi geschlafen hast und die kommen dann alle zusammen auf die Insel.
Ex on the Beach.
Die treffen sich alle und das sind immer Scheiße. Da passiert immer Stress. Und
das amüsiert dich dann?
Es guckt einfach gerne weg.
Sensationell. Kommen wir wieder zu etwas Seriöserem.
Oh, ja.
60 Jahre Handball-Bundesliga in diesem Jahr. Und wir fragen unsere Gäste, alle, was denn, ja, in diesem Fall dein persönliches Highlight war, 60 Jahre Bundesliga. Das ist
einfach. Pokalsieger, ja. TBV Lemgo.
Das ist einfach. Das kann ich mir vorstellen. Spielst du den Fantasy Manager, Start 7?
Nein.
Aber du kennst das?
Ich kenn's, ja.
Du baust dir deine eigene Mannschaft.
Ja, ja.
Pass auf, du hast unbegrenztes Budget und ohne lange nachzudenken, jetzt irgendwie strategisch aus dem Bauch raus, welche 7 Leute stellst du auf die 7 Positionen?
Links.
Also aktuelle Bundesligaspieler.
Ja, ja, ich mache auch mal ein bisschen mit Freunden. Links und rechts außen, Rüdiger Tenfeld und Bobby Schagen. Rückraum links. Schwierig. Rückraum links. Hauke Trastason. Auf dem Kreis Janne Korbacher. Rückraum rechts, Aspenbeck. Rückraum mit Live Dissier. Im Tor David Speth.
6 Löwen und auf deiner Position quasi.
Ja, ich mache mich selber nicht im Start 7. Das wäre. Aber, ich mache jetzt mal ohne Löwe. Ich mache Tim Sutton auf Rückraum links. Live Dissier. Jakob Lassen. Und am Kreis mache ich. Andreas Mego.
Der noch beim HSV spielt, aber der wechselt zurück nach Dänemark, glaube ich.
Genau,
ne?
Ja.
Okay, die außen bleiben, oder? Holländische Flügel,
da
wird
Flügel,
nicht diskutiert. So, und über David Speth wird auch nicht diskutiert.
Naja, komm nicht mal in der Nähe. Ach, der David Speth, ja, Toyota brauchen wir nicht.
Dani, es war mir ein ganz großes Vergnügen.
Ja. Danke für die Einladung.
Schön, dass du bei uns warst. Ich hoffe, es hat ja auch Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Jetzt wird trainiert, das ist wahrscheinlich ein bisschen tougher, oder? Wobei,
ja, nein, ist nur,
heute ist Regeneration, oder?
Auslaufen, Sauna, Eisbad.
Oh, das klingt gar nicht so schlecht.
Ein bisschen quatschen.
So, vielen, vielen Dank. Bleib gesund, hab Spaß. Und bleib uns noch lange erhalten.
Ja, klar.
War schön, dich kennenzulernen, Dani.
Danke, ebenso.
Und euch da draußen wünsche ich jetzt, dass ja die letzte Folge in diesem Jahr ist und natürlich auch vor Weihnachten. Schöne Feiertage. Ruhige Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut ins neue Jahr. Guckt ein bisschen Handball und Europameisterschaft. Nicht vergessen,
genau.
Bundesliga hier. Also fast jeden Tag geht noch voll ab, auch über die Feiertage. Ach, super großartige
Wahnsinn.
Spiele. Unter anderem mit Danny Byens. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin wünsche ich. Ja? Nur das Beste. Tschüssi.